jetzt geht in meinem Hirn das Belohnungssystem aus und damit ist Feierabend. Fühlt sich nicht mehr gut an.
Bei solchen Sachen geht ja nur alles oder nichts. Ist so wie ein bisschen schwanger, gibt's auch nicht.
Tugenden sind im Prinzip wie so kleine Motivationsgeneratoren, ne? Weil die dich immer wieder mit so einer positiven Verstärkung auffüllen.
Das ist das Leben. Hier wird gerade das Leben beschrieben. So ist es nun mal, ja.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, ich grüße dich von den Seychellen.
Frohes neues Jahr, mein lieber Freund, in die Ferne.
Aus der Ferne konnte ich beobachten, dass du wirklich gefeiert hast wie der Teufel. Für mich mit. Und ich bin sowas von stolz auf dich. Passt eigentlich auch zu unserem Thema heute, weil wenn man sich schon gute Vorsätze schafft, dann sollte man vorher nochmal voll überdrehen, oder?
Und genau wissen, das ist ja heute auch unsere Frage, warum denn diese Vorsätze eigentlich dann doch immer wieder scheitern, so auch die Beobachtung bei mir. Das mit dem Kaltduschen klappt weiterhin gut, aber ich muss sagen, ich bin noch weit, weit entfernt vom Muscle-Dilf. Also sowas wie jetzt ein bisschen mehr Sport machen, was ich mir auch vorgenommen habe, wohlgemerkt schon letztes Jahr, da muss ich mal schauen, ob ich das jetzt noch durch den Januar durchkriege.
Ja, aber ich habe schon die ersten Vorsätze gehört, so nach dem Motto, ich trinke den ganzen Januar nicht, gebe mir aber 8 Joker.
Ja.
Und das klingt schon mal gut, ne? Man sollte die Ziele nicht so hochstecken.
Ich habe aber wirklich Probleme, weil ich stand an Weihnachten bei uns im elterlichen Badezimmer auf der Waage. Das war dumm. Das war wirklich dumm, weil ja, es war plötzlich dreistellig, Atze, was soll ich sagen? Da stand plötzlich 101, hast du nicht gesehen. Das saß tief, dann habe ich natürlich alles getan, was man in so einem Moment tut. Erstmal grob überschlagen, wie schwer meine Jeans ist und die Socken, die ich anhatte.
Ja.
Beides habe ich dann sofort ausgezogen und bin dann nochmal ganz knapp auf die, ungelogen, 99,9 gerutscht. Aber ja, ich habe dann jetzt über die Feiertage nämlich alte Fotos auf meinem Rechner und Handy und so sortiert und aufgeräumt. Dann habe ich Fotos von mir gefunden, auch auf einer Waage, die sind 10, 12 Jahre alt. Da stand mal eine 88. Ui. Und jetzt sage ich, da muss irgendeine Waage falsch sein, weil ich habe bestimmt keine 10, 12 Kilo zugenommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ja. Paul Ribke hat die Uhu-Challenge, die unter 100-Challenge. Und ich muss sagen, wir würden es ja auch gleich in unserer Folge dann nochmal hören.
Da mit bist dem Vorsatz, du ja schon.
Macht man viel falsch. Ja. Ich mache jetzt auch alles falsch, indem ich mir ausrufe, Leon, du musst aber unter der 100 bleiben.
Schön unter Druck setzen.
Ohne Joker.
Der Uhu-Club. Aber da bist du ja, da musst du ja eigentlich nichts mehr machen. Ne? Aber
ja gut, aber wer da mit 99,9 kratzt, ich habe gestern Abend 4 Lindor-Kugeln gegessen, da bin ich jetzt wahrscheinlich wieder drüber. Der einzige Vorteil ist, dass ich jetzt keine Waage hier habe.
Ich muss wirklich bei jeder Lindor-Kugel, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Supermarkt oder einen Drogeriemarkt betrete, daran denken, dass da überall Lindor-Kugeln liegen und wie schwer das für dich sein muss, überhaupt in die Stadt zu gehen.
Ja.
Das geht so
Danke.
Nicht.
Sehr traumatisierend. So.
Ja.
Was hast du denn gemacht, Silvester, dann?
Wir lagen um kurz nach 10 im Bett und haben um 10:45 das Licht ausgemacht. Sind dann nochmal von den Raketen und Böllern wach geworden, hier auf Mahé, auf den Seychellen, und haben dann in Ruhe weiter gepennt. Also ich bin schon vorher mit guten Vorsätzen angefangen. Und habt ihr dieses Video geschickt zu Neujahr? Der Typ ist geil, oder? Coach Aaron.
Und ach, das ist ein Coach gewesen.
Ja, der ist ein Coach.
Ja.
Der wohnt sogar, das hat sich jetzt rausgestellt, er wohnt neben einer guten Freundin. Und ich glaube, mit dem Typen ist wirklich nicht zu spaßen. Aber der nennt die, ich habe die anderen Videos von ihm auch gesehen bei Instagram, der nennt die Dinge wirklich beim Namen, das muss man schon sagen.
Ja, großes Lob. Dafür also muss
steht,
schon ein großes
er
Lob
steht
geben.
Morgens um 3:45 steht er irgendwo in der Alster und macht da, was weiß ich, 100 Klimmzüge. Und sagt dann in die Kamera, Leute, ihr geht zum Arzt, ihr schluckt Antidepressiva, ihr nehmt Tabletten, ihr nehmt Schwerstabletten, ihr habt zu hohen Blutdruck, ihr habt hohen Cholesterin und ihr denkt, ich bin bescheuert, ihr denkt, ich habe einen an der Waffe. Und manchmal braucht man so eine Ansprache. Ne? Ich war mir nicht sicher, ob es bei dir richtig an der richtigen Adresse ist, aber ich habe gedacht, ich versuch's einfach mal.
Doch, lieber einmal zu viel, ich bin dankbar für jedes Korrektiv, absolut, Dringend, dringend notwendig. Und das passt ganz gut zu etwas, was ich für dich rausgesucht habe,
ja,
hier zum neuen Jahr 2024. Und zwar habe ich ein Hoche der Woche endlich mal wieder für dich am Start. Ich habe mir auch vorgenommen, die Wissenschaftlichkeit wie immer hier als Fahne in unserem kleinen Podcast hochzuhalten und dachte so als kleinen Auftakt in dieses neue Wissenschaftsjahr, ist es vielleicht interessant für dich, etwas über unterschätzte Dankbarkeit zu lernen. Und da steckt für mich auch wieder sowas drin, was wir gleich hören, wenn es um die Vorsätze geht, wie man es vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen besser machen könnte. Und zwar sind wir uns ja wahrscheinlich einig, dass wenn man jemand anderem was Gutes tut, dass einem das auch selber gut tut, ne? Dass sich das gut anfühlt.
In erster Linie vielleicht sogar, ja.
Vielleicht sogar in erster Linie. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, hey, eigentlich wäre das super, wenn wir für andere uns einsetzen, ne? Mit denen was teilen, zum Beispiel Komplimente, indem wir denen unsere Dankbarkeit ausdrücken, indem wir denen sozialen Support zur Verfügung stellen oder einfach so kleine Nettigkeiten an den Tag legen. Jetzt zeigt aber auch ein relativ neues Review, die Leute tun sich da nicht ganz leicht mit und vor allem vielleicht noch wichtiger, sie unterschätzen, wie positiv das bei den anderen ankommt. Und da habe ich mich so ein bisschen drin wiedergefunden, weil ich bin schon manchmal so etwas stieselig und musste auch echt als Korrektiv gegenhalten, dass ich so denke, habe ich dir auch schon mal erzählt, mal so ein Lächeln mehr und hier nochmal nett nachfragen und da mal vielleicht ins Gespräch kommen und das mal zulassen, dass es eigentlich was total Schönes ist. Da muss ich schon drauf achten und ich würde auch dazu glaube ich, neigen zu denken, ja, was soll das dem anderen schon geben, wenn ich den jetzt nicht im Park anlächle? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, genau.
Wie ist es bei dir?
Nein, also ich verfolge dieses Ziel ja schon länger. Es gelingt mir auch nicht immer, aber zunehmend. Und ich habe auch jedes Mal das Gefühl, also jetzt wird es natürlich ganz groß und pathetisch, dass ich die Welt verändere. Und so ein bisschen stimmt das auch. Man macht es immer ein bisschen besser, wenn man andere anlächelt. Tatsächlich hier, wo wir mit sehr vielen unterschiedlichen Nationen zu tun haben, mit Muslimen, mit Buddhisten, mit Hinduisten, mit Indern, mit Pakistani, mit Afrikanern und so, dass ja so ein Lächeln oft, sagen wir mal, die Situation auch öffnet. Und selbst wenn es nur im Vorbeigehen ist, dann meistens kommt was zurück. Und da habe ich auch tatsächlich, wie du es gerade beschreibst, das Gefühl, das verändert was.
Ja, und trotzdem, also ich, wie gesagt, muss mich ein bisschen dazu triezen, so, ne, weil ich sonst, glaube ich, vom Naturell her eher nicht so wäre. Und jetzt ist das Spannende, dass man, obwohl man das schon lange weiß oder jetzt immer genauer weiß, dass Erwachsene das nicht machen, das Ganze mal bei Kindern, bei sehr jungen Kindern untersucht hat. Und zwar genau gesagt Margaret Eschelberger von der Stony Brook University zusammen mit Nicholas Epley von der University of Chicago. Die haben das gemacht und berichten darüber im Journal of Experimental Psychology General und haben dabei eine Methode gewählt, die ich ganz interessant finde. Also stell dir vor, wir haben hier ein Museum und da gibt es irgendwie so ein Food Court davor, wo man ein bisschen was zu essen kriegt. Da haben wir jetzt einen Tisch aufgebaut und da kann man sich entweder an diesen Tisch annähern und an dem Experimental teilnehmen. Die haben aber wohl auch Leute angesprochen. Klar, schon hier kannst du den ersten Bias geben, aber den kaufen wir jetzt erstmal. Zwei Experimente haben die gemacht. Im ersten Experiment waren die Personen, die angesprochen haben, in der Kindergruppe zwischen 8 und 17 Jahre alt, also zum Teil noch junge Kinder, zum Teil gerade noch Kinder und entsprechend 50 Erwachsene, weil die jetzt wissen wollten, wenn diese Personengruppen also so einen kleinen Nettigkeitsmove machen, welchen hören wir gleich, wie unterscheidet sich das zwischen Kindern und Erwachsenen. Und dann im zweiten Experiment haben die das Ganze nochmal gemacht, in dem Fall mit deutlich jüngeren Kindern. Da waren die 4 bis 7 Jahre alt und dann entsprechend wieder Erwachsene. So, die geben denen 2 Stifte und sagen, pass mal auf, du kannst beide behalten. Es wäre aber wirklich nett und wir würden uns auch wirklich freuen, wenn du das machen würdest, wenn du den einen von diesen beiden Stiften einer anderen Person hier im Museum heute geben würdest. Und du kannst die Person auswählen, wir gehen dann hin und geben dieser Person den Stift. Also kannst ja quasi drauf zeigen, von hier sitzend. Und die haben dann die Leute vorher noch gefragt, also jetzt sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen, ja, was denkst du denn, wie groß ist dieser Act of Kindness, hieß das hier, ne? Dieser kleine Akt der Nettigkeit.
Ja.
So, von 0 bis 10, 10 wäre dann sehr nett. Und wie sehr glaubst du denn, dass sich die Leute, denen wir jetzt gleich diesen Stift dann geben werden, wie die sich danach fühlen?
Ja, okay. Ne?
Von negativ zu sehr, sehr positiv im Vergleich zu vorher. Mhm. Ja, und dann zeigt sich jetzt, dass die Erwachsenen also sagen, ja, das ist schon ganz nett, wenn ich der Person diesen Shift gebe. Ich sag jetzt mal 4 von 10. Und wie sehr wird sich die Person darüber freuen? Ja, wahrscheinlich dann 4 oder 5 von 10. Und die Erwachsenen unterschätzen also hier in dieser Studie immer wieder, wie sehr sich die andere Person darüber freut, diesen Stift zu bekommen. Sie freut sich nämlich deutlich mehr und sie fühlt sich auch besser. Und das Spannende ist jetzt, dass sich dieses Muster auch schon bei den sehr jungen Kindern findet. Ach, also in beiden Experimenten, ja. Einmal bei den, wie alt waren sie, 8 bis 17, und in der anderen Gruppe, wo sie schon 4 Jahre alte Kinder einbezogen haben, bis 7 Jahre, also wirklich kleine Kinder, siehst du, dass die Kinder unterschätzen, wie sehr so ein kleiner Akt der Nettigkeit jemand anders freut.
Sind die Kinder denn dann Spiegelbild ihrer Eltern? Also ist das...
Also hier werden jetzt keine Eltern einbezogen, sondern...
Okay, sondern einfach nur Erwachsene.
Gepaarte Erwachsene. Man hat einfach andere Erwachsene rangeholt als quasi Vergleichsgruppe.
Ja.
Interessant ist dabei noch, dass es Unterschiede gibt zwischen den Kindern und den Erwachsenen. Die Kinder... Die gehen davon aus, dass dieses Geben die andere Person doch glücklicher macht, als die Erwachsenen das tun. Und sie erleben das auch selber als etwas, was sie glücklicher macht.
Ja,
ne?
Ja.
Das hat mich nicht gewundert, ehrlich gesagt, weil ich mir vorstellen kann, so ein Kind, das irgendwie einen Stift verschenkt, das denkt, Mensch, toll, ich habe einen Stift verschenkt. Wenn ich einen Stift verschenken würde, würde ich denken, toll, so ein Werbekulli. Wer soll sich darüber freuen? Und warum sollte ich mich darüber freuen, den zu verschenken?
Ja, ja.
Aber Kerneinsicht des Ganzen, selbst bei kleinen Kindern scheint es schon diese Tendenz zu geben, zurückhaltend zu sein, gegenüber anderen einfach so was Nettes zu machen, weil man vielleicht gar nicht erwartet, dass sich die andere Person darüber freut und dass einem das selber auch was gibt. Und das haben die übrigens nicht nur dabei gefunden, die Forschenden zitieren hier noch andere Arbeiten, wo man das zum Beispiel auch bei kleinen Gesprächen gefunden hat. Ja. Das wird jetzt so in die Richtung gehen, wie Anlächeln im Supermarkt. Und ich dachte, ey, das ist interessant zu wissen, weil wenn wir uns jetzt als Erwachsene überlegen, naja, wieso fällt mir das so schwer, ne?
Ja.
Und gerade wenn ich doch von solchen Studien weiß, dass mir das eigentlich gut täte und anderen vielleicht auch besser, als ich denken würde, dass wir berücksichtigen können, ey, scheinbar lernen wir das schon oder haben es vielleicht schon in uns als sehr kleine Menschen und dass wir da wirklich gegen eine Barriere angehen müssen und uns dann nicht als Stiesel abtun dürfen, so wie ich jetzt Leon, sondern vielleicht erkennen müssen, das steckt in vielen von uns.
Ja, und vielleicht trotzdem, auch wenn es nicht erforscht wurde an der Stelle, auch nochmal ein Appell an die Eltern, solche Sachen vorzuleben. Das kann ja nicht verkehrt sein. Auch das beobachtest du ja, wenn du unterwegs bist, so wie wir, dass Eltern mit Kindern unterwegs sind und du denkst, ja, die armen Kinder, das wird schwer. Bis umgekehrt, ja, ne? Bis nette Eltern und Glückwunsch zu diesen Eltern. Ja, deshalb, liebe Eltern, lebt euren Kindern schon Freundlichkeit vor. Das ist ein schöner Vorsatz fürs neue Jahr.
Oder?
Mhm.
Und jetzt hören wir uns gleich die Folge an und hören, dass es mit den Vorsätzen eigentlich ganz anders laufen sollte. Aber ich dachte trotzdem, so als kleinen Gedankenimpuls, als kleinen Hoche, nehmen wir das hier mit, wenn großartig. Wir dieses Jahr reinhochen. Und
Da musst du mir noch einen Spruch erklären, den ich irgendwo gelesen habe, wo ich sehr drüber lachen musste und habe gedacht, das kann nur Leon mir erklären. Deine Mutter zieht Katapulte nach Mordor. Was ist damit gemeint?
Wenn ich mich nicht vertue, ist das eine Herr der Ringe-Schlacht. Und da, also ich habe so eine Schlacht vor Augen, aber ich glaube, das war die Schlacht um Helm's Klemm. Aber da gibt's Helm's Klemm, ich kenne den Begriff nicht. Da gibt's so eine Art Bergtrolle, würde ich die jetzt mal nennen.
Ah, okay.
Die ziehen solche Schlachtwerkzeuge wie Katapulte. Und die sehen doch ziemlich übel aus.
Okay.
Wenn deine Mutter da vorgespannt würde.
Also das ist so ein Deine-Mutter-Spruch.
Ja, würde ich sagen.
Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, dann hinein ins Vergnügen, ins neue Jahr, in die Vorsätze und was es damit so auf sich hat.
Und warum wir dabei ganz oft scheitern und die falsch machen. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, schön, dass ihr am Start seid. Wir starten rein in dieses neue Jahr mit einer kleinen Folge aus dem Archiv, weil eigentlich sind wir noch in Weihnachtspause, aber natürlich wollen wir euch nicht hängen lassen, gerade jetzt, wo das Jahr losgeht. Deswegen viel Spaß mit dieser schönen alten Folge.
Ja, und am 23. Dezember werden wir dich wiegen und dann unter 90, oder?
schön auf den Arm dann tätowiert als Success Story 2024.
Uneu. Alles klar. Leon, hinein. Ja, Leon, ich muss schon wieder so lachen. Du hast mir eben vor unserem Gespräch noch kurz was zugeschickt und letzte Woche war es so, welches Thema hatten wir da noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Es ist doch jede Woche dasselbe eigentlich.
Nicht das Thema, aber der Ablauf ist gleich.
So, liebe Hörerinnen, da war Hörer mit drin. So eine halbe Stunde vor unserem Gespräch hat Leon gesagt, ich habe dir noch schnell was geschickt als Gesprächsgrundlage. Und dann habe ich geguckt, leider hatte ich schon auf Ausdrucken getippt. Und dann hat er mir mal eben 28 Seiten geschickt.
Wie komm ich jetzt du, hier rüber?
Du, ja gut. Warte, ich sag noch einen Satz, dann ist alles wieder gut. Da bitte. Kann man mal sehen, was du doch für ein optimistischer, gut gelaunter Mensch bist, der selbst von seinem Kumpel Atze erwartet, dass er mal eben 28 Seiten in 25 Minuten durcharbeitet.
Toll. Traue ich dir alles zu. Vieles auch auf Englisch, aber du bist ja ein Mann von
ich
Welt.
Ich wünschte, meine Mutter hätte mir wenigstens tageweise mal so viel zugetraut. Du bist echt der Größte. Ich liebe dich.
Das freut mich. Und heute haben wir ja auch, heute haben wir was ganz Großes vor. Liebe ja. alle da draußen, liebe HörerInnen und wer sonst noch dabei ist. Wir wollen mit euch so ein bisschen natürlich jetzt aufs neue Jahr blicken. Dieses Wahnsinnsjahr geht vorbei und wir haben was im Petto, wo es ja. um das Thema Vorsätze geht. Kennen wir, glaube ich, alle, ne? Weniger rauchen, weiß ich nicht, mehr gesundes Essen. Du lebst ja jetzt vegan, musst vielleicht gleich nochmal erzählen und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die ganz, ganz viele Menschen, und da zähle ich mich komplett dazu, die scheitern ja krachend mit solchen Vorsätzen. Und das wollen wir heute mal aufdröseln, weil es gibt einen, wie ich finde, ganz, ganz charmanten und leicht anderen Ansatz, der aber wirklich so einen echten Knoten im Kopf lösen kann.
Ja. Okay, ich bin sehr gespannt.
Darfst du sein.
Ich gehöre bestimmt auch zu denen, die schon gute Vorsätze auch gerne mal am 2. Januar gebrochen hatten. Wenn ich es mir überhaupt Silvester vornehme, mache ich ja gar nicht. Aber eigentlich habe ich ein ganz entspanntes Verhältnis dazu, weil ich mir denke, wenn ich viele Pläne habe und eben nur ein paar umsetzen kann, dann habe ich aber eben viele Pläne und Träume und sitze da nicht stumpf vor mich hin und denke mir, ach Gott, was soll ich denn nur tun? Also lieber habe ich viel zu viele Pläne, die ich gar nicht schaffen kann und schaffe nur ein paar davon,
okay.
als dass ich gar nicht die Fantasie habe, was ich jetzt noch so Neues anpacken kann.
Also hast du dann lieber so ein ganzes Repertoire an Vorsätzen, an Ideen und dann, wenn davon eine klappt, ist geil.
Ja, die können gar nicht alle klappen, weil da kommt jeden Tag noch einer dazu. Verstanden. Jetzt aber habe ich im anderen Podcast bei den zärtlichen Cousinen gesagt, dass ich vor einiger Zeit schon gesagt, dass ich jemanden suche, der mir Akkordeonspielen beibringen kann.
Okay, wie kommt das?
Ja, interessiert mich einfach. Früher habe ich mir schon mal selber so ein bisschen Akkordeon beigebracht. Und da habe ich gedacht, da könnte ich jetzt mal wieder dran anknüpfen. Muss ja nächstes Jahr nicht auf Tour. Und dann kann ich die Zeit vielleicht dafür nutzen. Das habe ich dann im Podcast gesagt. Und jetzt hat sich tatsächlich ein Pianist und Akkordeonist gemeldet. Und der kommt auch noch aus Hamburg-Eppendorf. Wir haben schon miteinander telefoniert und feiner Kerl. Also das scheint was zu sein, was ich zumindest angehe.
Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Nachbarn?
Noch
Stand
gut.
jetzt.
Noch gut, aber wenn du nicht zu oft hier zu Besuch bist, dann können die auch von Samstag auf Sonntag durchschlafen.
Okay, verstanden. Ja. Sag mal kurz, du vegan? Das,
ja,
seit was ist los?
Einigen Wochen jetzt vegan. Ja, die Werte, ne? Ich bin ja jetzt mit Mitte 50 so der Kandidat für einen höheren Blutdruck und so weiter. Und alle Freunde, die ich kenne, sagen, ist doch kein Problem, nimmst Tabletten, fertig. Da ich aber nicht so ein Tablettenschlucker bin,
ja.
habe ich gedacht, das muss auch anders gehen. Erstmal durch ein bisschen Sport und Ernährungsumstellung. Und siehe da, speziell was Blutdruck angeht, sofort der Erfolg da. Zudem habe ich dann noch mir ein paar Filme reingezogen, unter anderem Gabel statt Skalpell oder verschiedene Filme zum Thema Fleischverbrauch auf Erden.
Ja.
Und das weißt du ja selber, wenn du solche Werke siehst, oder es gibt ja dieses berühmte Buch Fleischessen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Autor heißt.
Safran Foy oder so ähnlich.
Ja, 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 schon lange nicht mehr gelesen. Aber dann kann man ja eigentlich kein Fleisch mehr essen. Das, also damit fängt es ja schon mal an.
Okay, aber es ist eine gesundheitliche Startmotivation gewesen.
Ist eine gesundheitliche Startmotivation, aber mit einem gehörigen Schuss Ethik drin.
Gut, also vegan, aber ist jetzt kein Vorsatz, weil das hast du schon quasi umgesetzt.
Das ist ja der Habe ich ja schon umgesetzt und scheint auch ganz gut zu klappen.
Man muss sich tatsächlich sehr damit beschäftigen, zumindest am Anfang, weil sonst wird es, glaube ich, eintönig und so Fertigprodukte kaufen ist ja auch nicht.
Ja.
Also ein bisschen Spaß am Kochen sollte man auch haben, aber dann geht das ganz gut. Echt, das, wie alles ist es eine Gewohnheit.
Das wollte ich gerade sagen, was sagst du zu dieser Hypothese, dass Vegetarierinnen und Vegetarier nach so einer gewissen Zeit sagen, ach, ich habe gar keine Lust mehr auf Fleisch. Also dass sich so ein Appetit auch wirklich verändert, grundlegend.
Total, glaube ich wirklich.
Ja.
Und da morgens keine Wurst mehr aufs Brötchen, auch gar kein Brötchen mehr, ist auch schnell umgesetzt, wenn man da Haferflocken macht mit verschiedenen schönen Früchten drin. Das schmeckt einfach auch gut.
Okay, jetzt aber Pizza ohne Käse.
Da gibt's Tricks.
Weiß ich.
Das ist nicht ganz so einfach, aber du hast ja jemanden in deiner WG, der sehr gut kochen kann.
Ja, aber das kann keiner. Also ich habe noch keinen von diesen Ersatzkäsen gegessen, wo ich dachte, ah ja, super.
Man muss zusätzlich mit Gewürzen und Salzen, also speziellen Salzen, so tricksen. Es gibt ja viele fermentierte Produkte,
ja,
aus Soja zum Beispiel und Tempeh zum Beispiel. Das wird ja im ostasiatischen Raum sehr viel gegessen und das Ganze, das könnte man auch so anbraten, dass du denkst, du hast da Speck in der Pfanne, wenn dich der Geschmack noch nie loslässt.
Okay. Ja, interessant.
Aber das nur, ich bin jetzt natürlich überhaupt noch kein Spezialist. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals werden möchte. Aber ich möchte zumindest abwechslungsreich kochen. Und mir geht es gesundheitlich super gut. Hab die Kraft der 5 Herzen. Und ja, bin heute Morgen früh aus dem Bett und war schon an der Alster.
Jetzt rate mal, wer mir geschrieben hat. Ganz off-topic, aber es ist einfach so schön. Auch hier zum Jahresabschluss. Ich meine, so ein bisschen müssen wir heute auch zurückgucken. 29. Dezember, was ist dieses Jahr alles passiert? Und du wirst nicht glauben, wer es noch geschafft hat, hier ins Jahr 2020 in unseren Podcast nochmal zu kommen.
Das kann ich ja wirklich nicht raten, ne?
Laura vom Bodensee.
Ach!
Erinnerst du dich?
Thema ja, aus Liebe. Amsterdam. Ja.
Wie aus Amsterdam? Nee.
Ja, die studiert doch in Amsterdam,
so,
kommt vom Bodensee und studiert.
Ja, krass. Also du. So viele Details hast du noch.
Ja, ich.
Das ist die vegane Kost, ja, nicht schlecht.
Nein, ich muss zugeben, dass mich speziell Lauras Schicksal besonders interessiert hat. Und deswegen habe ich ja, als wir das aufgenommen haben, nochmal gesagt, Laura, schreib uns mal. Und das hat sie jetzt auch gemacht.
Hat sie gemacht und es war ja so der Tenor von ihr, dass sie sich fragt als große Frau, warum Männer irgendwie nicht auf sie zugehen. Ne?
Ja.
So, und zwar schreibt sie...
Beziehungsweise du hast ihr geraten, dreh den Spieß doch einfach um, frag du doch mal.
Ja, und ich habe von dieser Körbeübung erzählt. Hey, hol dir Körbe ab und dann wirst du merken, ey, es ist gar nicht so. Aber ich glaube, sie braucht es gar nicht, weil sie schreibt Folgendes. Lieber Leon, lieber Atze, ich habe die Folge nun gehört, dass ihr euch eine Rückmeldung von mir wünscht. Hier ist sie. Ich will klarstellen, dass ich natürlich selbst auch schon des Öfteren auf Männer zugegangen bin. In Klammern, peinliche Anekdoten dazu erspare ich euch an dieser Stelle. Schade. Um genau zu sein, war ich bis jetzt immer diejenige, die den ersten Schritt gewagt hat. Doch leider haben sich meine Bemühungen in dieser Hinsicht nicht ausgezahlt. Ich gebe die Hoffnung natürlich noch nicht auf, das wäre ein bisschen zu früh. Ich wünsche mir also nicht etwa von einem Mann angesprochen zu werden, weil ich selbst dazu zu schüchtern wäre, sondern vielmehr, weil ich es attraktiv finde, wenn ein Mann sein Interesse offen bekunden kann. Ja.
Sie ist auch noch schlau.
Jetzt ist sie auch noch schlau. Manchmal frage ich mich, schreibt sie noch, ob ich eventuell zu hohe Ansprüche habe, weil ich immer Filme wie zum Beispiel Tatsächlich Liebe im Hinterkopf habe. Aber das lässt uns auch nicht mehr los.
Es ist doch, Laura, es ist doch so, wenn du anfängst zu denken, du hast zu hohe Ansprüche und vor allen Dingen, wenn Eltern, Verwandte, Bekannte sagen, ey, schraub mal deine Ansprüche runter, das hört man, glaube ich, oft als Frau, dann muss man ja auch eigentlich lachen, weil... Was willst du denn machen? Denkst du, naja, okay, jetzt nehme ich hier so einen Nachwuchs-Fips-Asmussen oder sowas. Aber scheiß drauf, ich schraube halt meine Ansprüche runter.
Nee, das kannst du nicht bringen. Ansprüche runter geht nicht, finde ich auch nicht. Weißt du, was ich so richtig erfrischend an dieser Nachricht finde? Ich wohne ja hier in der Fünfer-WG, wo auch die meisten eine Freundin haben und wir führen hier die krassesten Debatten, die kämpferischsten Debatten und es ist gar nicht immer, dass sich die Geschlechter da einfach in den Meinungen so konträr gegenüberliegen, das ist zum Teil auch sehr individuell,
ja,
über das Thema Rolle der Frau, Rolle des Mannes, Männlichkeit, Weiblichkeit, Gendern und so weiter. Ich wünsche mir von einem Mann angesprochen zu werden, weil ich das attraktiver finde oder weil ich das schön finde, wenn er das offen bekunden kann. Das würde hier als Forderung, glaube ich, höchsten Krawall auslösen. Nach dem Motto, ey, das ist doch überholt und warum können das nicht bei und das ist doch dieses den Hof machen, dass das ein Männerding wäre, das wäre ja völlig verpönt.
Ja, aber sie hat doch die Begründung gleich mitgeliefert, weil ich das attraktiv finde, wenn jemand seine Wünsche so äußern kann. Und an dem Punkt gehe ich voll mit Laura.
Ich ja auch. Und
das finde ich auch schlau von ihr, dass sie sagt, wenn der am Anfang nicht seine Vorstellungen und Wünsche äußern kann, wie soll es dann weitergehen? Also das gilt ja für beide Seiten. Frauen genauso. Frau soll auch direkt am Anfang schon sagen, was sie will und wie sie sich das vorstellt. Ja, finde ich einen guten Ansatz. Ist doch besser als wenn sie krampfhaft versucht, da immer
komplett
anzusprechen. Jetzt, weißt du noch, wie alt sie ist? Sie ist Anfang 20. Also da zur Aufgabe gibt es überhaupt keinen Grund und da kommt schon, das wird schon passieren und dann doch besser einer, der auch wirklich ein, so ein paar Eier in der Hose hat.
Sprach der Veganer, dafür, der vegane ja. Comedian. Ja, das ist übrigens das.
Ja, die Eier in der Hose und da sollen sie auch bleiben.
So. Ja, das ist doch für dich eigentlich ein komplettes Programm. Atze vegan oder sowas, sehe ich doch schon.
Hammer. Oh Gott, ja.
Unterstützt von Rügenwalder Mühlenwurst, der neuen veganen Leberwurst, die bei uns morgens jetzt immer auf dem Frühstückstisch übrigens steht.
Ja. Ach ja, immer diese Ersatzprodukte. Ich weiß gar nicht, ob das sein muss, aber egal.
Okay.
Da sind wir ja auch schon fast wieder im Klischee. Das ist mir zu nah im Klischee.
Na gut, aber Laura, können wir abhaken, dass wir das gut finden, was sie schreibt. Vielen, vielen Dank, Laura, für die Rückmeldung. Hier geht nichts unter.
Aber bitte schreib mal, falls sich was ändern sollte. Das interessiert uns natürlich auch. Und wie das dazu gekommen ist. Ich glaube, dass an dieser Stelle viele, viele die Ohren spitzen.
Ich finde es auch schade, dass uns die peinlichen Anekdoten erspart wurden. Laura, hau noch mehr Details raus. Du kannst hier gerne Teil unserer Zweier-Community werden. Und halt uns auf dem Laufenden. So, genau. Oder?
Wenn du super mutig bist, dann binden wir dich mal mit ein.
Oder wir teilen mal einen Kontakt. Also Laura, wenn du Lust hast, wir können ja hier gerne auch helfen zu vermitteln. Ey,
mach keinen Scheiß.
Nein?
Ich komm jetzt,
nimm also ich habe Anfragen bekommen, ich meine das überhaupt nicht witzig, ich habe ja Anfragen bekommen, die den Kontakt zu Laura haben wollen. Das blocken wir natürlich komplett ab, aber just in case, ne?
Ja, aber davon zu halten ist, aber kann ja sein.
Wer weiß.
Aber die Zuhörer haben ja jetzt erstmal auch nur einen Namen und ein gewisses Alter und dass sie in Amsterdam studiert. So, mit diesen drei Eckpfeilern müssen alle hantieren. Und projizieren da wahrscheinlich jetzt all ihre Träume und Wünsche hinein.
Ich lag mal mit einem guten Freund aus Solingen in Portugal am Strand in so einer Jungsrunde und dann fielen, ich sag's mal uns, ein, zwei Volleyball spielende hochattraktive Damen auf, würde ich sagen, in so einer gewissen Entfernung.
Ja.
Und es hat keine, ich weiß nicht wie lange, es hat keine Viertelstunde gedauert, dann hatte der rausgefunden, wer das ist. Und zwar nur über Hashtags. Also die Gegend, wo wir waren und Instagram und konnte quasi, genau wie du gerade sagst, so drei so Handymasten quasi zusammenorten und hat dann die Posts von denen gefunden, die da abgesetzt haben und hatte dann quasi den Kontakt. Es ist keine echte Liebe draus geworden, aber es war eine für mich hochinteressante Erfahrung. Wir nennen den seitdem immer den Bob Andrews in unserer Clique, Recherchen und Archiv, weil der wirklich alles rausfindet und du denkst, das kann nicht wahr sein. Ich hoffe, wir haben also nicht zu viel verraten, Laura, falls du anonym bleiben möchtest.
Ja, aber wie gesagt, falls du mal Lust hast, hier mitzumachen, das könnte hochinteressant sein und absolut. Ihr könnt alle was lernen.
Das ist wahr. So, jetzt müssen wir aber, wir wollen ja dieses Jahr auch noch was schaffen, oder? Wir sind ja hier auch immer Homo Faber, der Macher und Tour. Und ich würde sagen, wir rollen los in unser Thema, oder? Ich reibe mir schon die ganze Woche die Hände, weil ich denke, das wird heiß. Da gibt's viel Interessantes.
Aufgerufen hattest du zum Thema gute Vorsätze, aber wir reden heute über...
Wir reden auch über gute Vorsätze, aber wir reden vor allem auch darüber, warum das oft genug nicht klappt und ob es nicht über mal Tugend. Vielleicht,
genau,
anstatt immer dasselbe wieder zu versuchen, mal andere Wege gäbe, die man jetzt nicht auf dem erstbesten Blog findet oder auf der erstbesten Liste von Karrierebibel, Brigitte und Co., wo man vielleicht mal einen neuen Blick drauf bekommt. Und das sind Tugenden. Aber so viel will ich noch gar nicht so verraten, weil ich glaube, wir müssen erstmal aufklären, worum geht's eigentlich, warum machen wir uns Vorsätze, wie machen wir das und dann können wir vielleicht langsam verstehen, was da schiefläuft.
Ja, ich habe so ein bisschen recherchiert zum Thema Vorsätze und je nachdem, welche Fachzeitschrift oder welche Fachartikel du aufrufst, geht's in eine ganz bestimmte Richtung. Ich war bei irgendeinem Fitnessportal, ist klar, was dann kommt. Ne, als gäbe es gar nichts
fit
anderes
for
mehr.
Fun, lass mich raten.
Die nee, war nicht fit nee, for fun,
okay.
Das war ein anderes. Ist klar, in welche Richtung es dann geht. Können wir uns, brauchen wir fast nicht lesen. Wir wissen alle, was kommt.
Ja.
So, nämlich, dass im März auch schon wieder abgebucht wird fürs Fitnesscenter, ja, und so weiter.
Ja.
Dann war ich auf einem Handwerkerportal.
Okay.
Da gehen die Vorsätze wiederum in eine ganz andere Richtung.
Warte mal, es gibt ein Handwerkerportal, wo man sich dann austauscht zum Thema Vorsätze.
Ja, unter anderem, zu allen anderen Themen natürlich auch.
Okay,
aber
geil. Ja.
Ja, dann gibt es natürlich auch esoterische Ansätze, Selbstmotivation. Da stand tatsächlich, der ist schon sehr veraltet, der Terminus, den inneren Schweinehund überwinden.
Ja.
Wo ich natürlich sofort gesagt habe, ja, ein innerer Schweinehund, schön in der Käse-Sahnesoße, ein bisschen Zwiebelchen angeschwitzt. Warum nicht? Für den, der es noch isst. Aber ja, Ernährung ist natürlich ein Riesenthema, ne?
Also Ernährung,
mit Rauchen aufhören kommt Sport, sowieso in jedem zweiten Portal.
Ja, ja. Geld sparen vielleicht noch, ne?
Geld sparen, genau, sich nicht mehr verschulden. Unglaublich, wie viele Haushalte in Deutschland verschuldet sind. Und da ist ja wahrscheinlich auch spätestens um 11:55 auf Silvester oder Neujahr, dass man sich in den Arm legt und sich hoch und heilig verspricht, bis Ende Januar haben wir zumindest, weil einer von uns beiden arbeitet, die 120.000 Schulden wieder abgearbeitet.
Ich dachte, ja, jetzt kommt sowas wie, ne, keine Playstation mehr auf Pump bei Mediamarkt bestellt.
Ja, genau. Und was weiß ich, die Cola-Kisten nicht mehr über Flaschenpost. Ja, aber warum klappt das alles so oft nicht? Und darum soll es ja heute gehen.
Weißt du denn, was der Neujahrsvorsatz Number One in Deutschland 2020 war, laut repräsentativer Forsa-Umfrage?
Ja, ich hätte jetzt Rauchen gesagt, aber das ist es dann ja wohl nicht.
Rauchen, ich guck mal gerade, Rauchen ist auf Platz 10, glaube ich, wenn überhaupt. Auf jeden Fall richtig weit, ja, unten. Stress vermeiden.
Ach.
Krass, ne?
Ja. Ach, das ist ja ein Ding.
Und ich finde, macht auch Sinn. Und mit derselben Prozentzahl, ein bisschen drunter, mehr Zeit für Familie und Freunde. Und auch noch auf Platz 3, finde ich jetzt ganz interessant, sich umwelt- und klimafreundlicher verhalten.
Okay, das kann ich sofort, dem kann ich sofort folgen. Aber was verhindert denn normalerweise keinen Stress und zu wenig oder mehr Zeit für die Familie zu haben?
Weniger arbeiten? Wahrscheinlich.
Ja, aber die meisten sind doch Arbeitnehmer, die gerade in diesen Zeiten, wo keine Überstunden machen dürfen.
Ach so. Okay, ja gut, aber das war ja noch für 2020. Das war also, ja, die 2019er Liste. Wäre mal interessant, wie das jetzt nächstes Jahr aussieht.
Überwiegend haben doch die Leute 36 bis 40 Stunden Wochen, oder?
Du, das Hochinteressante an Stress ist doch, das haben wir hier hoffentlich in der Folge, um nochmal einen Rückblick hier immer wieder einfließen zu lassen, zum Thema Burnout gemacht. Es hängt ja mit deiner Belastung gar nicht so sehr davon ab, wie viel du arbeitest, sondern wie du drauf guckst, ne? Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass die, beziehungsweise es gibt so eine Sichtweise, die sagt, die Langzeitarbeitslosen in Deutschland sind extrem gestresst.
Ja.
Wo du dich dann fragst, hey, wie kann das sein? Ja, Stress kann ja eben durch ganz verschiedene, wie sagt man, Herausforderungen ausgelöst werden. So, ne? Das muss nicht einfach nur viel Arbeit heißen. Deswegen finde ich, kann man schon was damit tun. Und ich frage mich bei diesem Vorsatz Nummer 1 auch, ob wir vielleicht bestimmte Themen einfach immer höher hängen, Umwelt und ne, Zeit mit Familie und Freunden verbringen und gleichzeitig Stress vermeiden. Also das ist ja auch wieder so ein fetter Strauß an Ansprüchen. Weil du halt, wie gesagt, einerseits scheinbar nicht so viel arbeiten möchtest, ja, und gleichzeitig willst du ein toller Vater sein oder eine tolle Mutter oder ein toller Freund oder was auch immer. Das ist schon für mich erstmal heftiger, als zu sagen, ey, ich will aufhören zu rauchen.
Ja, aber woran scheitert's denn? Das ist doch so, dass du deine Arbeit hast, sagen wir mal, im Durchschnitt 8 Stunden pro Tag, da gehen wir jetzt mal von aus. Und du sagst ja, Stress ist keine Frage der Arbeitszeit, sondern des empfundenen Levels.
Ja.
Dadurch kümmerst du dich zu wenig um deine Familie oder andere Hobbys vielleicht. Und das verstehe ich nicht. Also warum kümmert man sich nicht, wenn ich Leute anrufen will, schreibe ich mir das auf den Zettel, damit ich es nicht vergesse und rufe die dann am nächsten Tag an.
Ja, nee, aber du, ich kenne das komplett. Wenn ich viel zu tun habe und jetzt habe ich keinen 8-Stunden-Tag, würde ich sagen, sondern mehr und oft am Wochenende auch und würde auch sein, dass das bei mir eine ganze Menge Stress auslöst, dann gehen bei mir solche Sachen komplett unter. Ich versuche seit 2 Wochen mit einer Freundin aus dem Studium nochmal zu telefonieren. Wir kriegen das nicht hin. Jaisa, wenn du zuhörst, ich melde mich. Also wirklich, so dass ich denke, ey, es kann
ja, woran
nicht sein.
Scheitert's?
Ja, finden wir nicht zusammen. Ich habe sie angerufen, dann jetzt am Wochenende, vorgestern hat sie mir geschrieben, ey, wir kriegen uns auch nicht zueinander. Da hatte sie nämlich nochmal es versucht. Ich habe bis jetzt noch nicht mal auf diese WhatsApp-Nachricht angerufen. Wenn ich in mein WhatsApp reingucke, wie viele unbeantwortete Nachrichten ich da habe, dann sind das so viele. Und es liegt nicht daran, dass ich so viele Nachrichten kriege. Ich kriege eher wenig. Aber ja, dann geht das unter. Gleich fühlen wir weiter. Jetzt kurz Werbung.
So, jetzt kommt natürlich ein Werbepartner, da sagen alle, da ist er ja wieder und natürlich mit einem ganz besonderen Vergnügen, die ja, Koro-Drogerie. Ja. Online geht's ab.
Richtig, steht aber auch, glaube ich, bei uns beiden nicht nur in der Küche, ich habe es quasi am Gürtel, das Chili-Olivenöl von Koro, das musst du wie so ein Colt dabei haben, weil es schmeckt einfach zu allem. Ist unfassbar geil, wenn du eine Soße machst und so ein, nicht zu viel übrigens, ja, weil das hat ja, wirklich eine geile ja. Schärfe, aber so ein paar, ich sag mal, so ein Teelöffel in so eine Bollo rein, das wird so viel geiler. Und ich habe das letztens mal sogar im Salat probiert, da musst du noch ein bisschen weniger nehmen. Leute, wenn ihr bei Koro shoppen wollt, Atze und ich haben was für euch rausgeschlagen, es lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall. Wo du gerade gesagt hast, habe ich am Gürtel. Ich habe tatsächlich das Dattelsirup am Gürtel. Also
ich weiß gar nicht, wie sein. Ich so eine Pumpgun,
was noch du so ein Kleinkold machen soll. Ja, ja, also der Code ist Fühlen mit Ü, Fühlen und dann kriegt ihr 5% Rabatt bei Koro Drogerie. Mann, 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 ist das gut. Mm. Das war die Werbung. Boah, ich hasse das wie die Pest. Kannst du mir mal erklären, warum deine Generation nicht telefonieren möchte?
Möchte ich ja eigentlich, kriegst du nicht hin, aber ich weiß, was du meinst. Hast du das auch schon beobachtet, so bei Leuten eher meinem Alter, vor allem auch noch jünger, sehe ich das immer wieder, die dann so sogar Probleme damit haben, irgendwie im Restaurant einen Tisch zu bestellen, weil die dann so völlig unsicher werden, dann wird die Stimme höher.
Zumindest
und so.
Telefonisch, ne?
Ja. Krass, ja. Ne? Vielleicht verlernt. Weil die nicht mehr.
Wir machen direkt als Thema auf für uns hier demnächst.
Großes Thema.
Warum können nicht telefonieren wollen?
Nee, aber ist ja echt so. Guck mal, als Kind, ich hatte alle Nummern von meinen Freunden auswendig. Immer 0212, Solinger Vorwahl brauchte man ja gar nicht.
Ja, genau.
Und dann, ne, 31789, 201931 und so. Du kanntest die alle. Und dann musste man sagen, genau. Hallo, ist der Benedikt da? Und dann musstest du noch mit der Mutter sprechen oder mit der älteren Schwester. Höllenvorstellung, aber dann bist du halt trainiert. Und dann kannst du mit 30 auch einen Tisch im Restaurant bestellen. Heute Emojis da, Sprachnachrichten, intim, ist auch langweilig. Zwischendurch, glaube ich, braucht man echt diese Bühne. Das habe ich übrigens letztens schon gedacht. Wenn ich jemanden raten müsste, wie man sich auf Vorträge oder überhaupt freies Sprechen auf Bühnen vorbereitet, dann würde ich, glaube ich, mittlerweile empfehlen, Mailboxen voll zu sprechen. Oder von mir aus auch Sprachnachrichten oder aber noch besser irgendwo anzurufen, wo du auf keinen Fall anrufen willst und versuchen, das durchzustehen.
Viele Sachen machen, die man, wo sich eigentlich alles in einem sperrt.
Ja.
Leute auf der Straße ansprechen, einfach so.
Genau. Lass mal ein bisschen in die Hörerinnen.
Ich entwickle da jetzt mal ein Programm.
Ich entwickle da mal ein Programm für alle, die das als Vorsatz haben wollen. Lass mal ein bisschen in die Hörerinnen und Hörer reingehen, in die Zuschriften von ihnen und hören, was so kam. Ich habe eine ganze Reihe von interessanten Sprachnachrichten gekriegt. Ja, okay. Du hast sie auch gehört.
Ein guter Vorsatz besteht für mich aus zwei Dingen. Das eine, man muss da persönlich für das Thema, was man sich auswählt, brennen. Und das muss einen quasi bewegen. Weil dann bleibt man auch dran, weil man ja ein persönliches Interesse daran hat. Und das andere ist, man sollte aber auch schon so eine Grundbasis haben. Zum Beispiel war ich schon immer am Thema Nachhaltigkeit interessiert, habe auch schon einiges umgestellt und habe 2019 vorgenommen, keine Fast Fashion mehr zu kaufen. Und ich habe das halt bis heute durchgezogen und möchte auch nicht mehr zurück, weil ich halt einfach auch diese tiefe Überzeugung dafür habe. Andersrum kennen wir das von Leuten, die sagen, ich mache jetzt ganz viel Sport im neuen Jahr. Die haben aber vorher gar keine Grundkondition, gehen dann joggen, quälen sich da einen Monat vielleicht durch und scheitern dann. Und das ist dann natürlich schwierig.
Tja. Ja, war schon ziemlich auf den Punkt, oder?
Also, dass man so eine Grundüberzeugung braucht, das kann ich total nachvollziehen.
Ja, und auch beim Sport. Wahrscheinlich, wenn sich jemand am 1. Januar da voll reinstürzt, ohne Vorkenntnisse zu haben, dann ist die Chance zu scheitern halt groß, ja.
Nee, und auch wenn du sagst, dass du wirklich selber dafür brennen möchtest, dass das, glaube ich, ganz wertvoll ist.
Ja.
Weil an wie vielen Stellen wird uns irgendwas so auferlegt durch die gesellschaftlichen Zwänge? Wir hatten es doch letztens noch bei der Liebe, ne, dass wir gesagt haben, ey, da prägt die Gesellschaft so sehr, wie wir uns verhalten wollen oder müssen. Und dass du da halt sagst, hey, da kann ich auch mal, da muss es wirklich aus mir herauskommen, intrinsisch sein.
Ja, ja.
Hallo, lieber Leon, lieber Atze. Ich bin Sophia aus Dresden. Ich bin 25 Jahre und bei mir ist es so, dass ich in meiner Pubertät immer mir ganz viele Sachen vornehmen wollte und von heute an werde ich immer fleißig oder immer aufgeräumt sein und so weiter und ich habe es nie geschafft und dann war ich da und enttäuscht von mir und bin da ziemlich häufig an mir selbst gescheitert. Und inzwischen vertraue ich sehr stark auf den langsamen Prozess, eben auch ein bisschen was in der Folge Wer bin ich, mit dem, dass es Gewohnheiten werden müssen. Und genauso denke ich, ist es auch mit Dingen, die man sich vornimmt, sei es jetzt Ernährung, Sport machen, dass man peu à peu in ganz, ganz Baby-Steps sich Dinge neu angewöhnt.
Was sagst du zu so kleinen Schritten, Step-by-Step, Baby-Steps?
Ja, es wird ja immer wieder eben als Erfolgsmodell genannt, ja. Eben die Schritte nicht so groß machen zu wollen. Und es klingt mehr als vernünftig.
Es ist für mich jetzt erstmal sehr typisch, oder?
Also ja, sehr, sehr typisch. Beides, ne?
Beides typisch, ja. Komplett. Achtung, da habe ich noch eine.
So, Leon, an die gute Vorsätze erinnere ich mich immer mit einem Geheimzeichen. Sowas Starkes, so. Das kann ein Bild gemalt sein, ein Foto oder ein Buch irgendwo positioniert oder eine Kerbe in einer Bank. Und meine Vorsätze sind, ich möchte viele Freunde umarmen. Und solange das nicht geht, Familie, Bäume und mich selbst.
Bäume, was sagst du?
Ja.
Bäume haben wir doch wieder in den Puls gesetzt dieses Jahr offenbar.
Absolut. Und dieser kleine, das kleine holländische Idiom, was ich da raushöre, ne? Ja, das macht die Sache natürlich noch sympathischer.
Ja. Das war Linda.
Hallo, ich bin Steffi, 25 Jahre alt und wohne am schönen Bodensee und bin im Moment dabei, mir für nächstes Jahr Ziele zu definieren, nachdem das tatsächlich dieses Jahr super funktioniert hat. Bis auf ein Ziel habe ich alles erreicht. Das war allerdings nicht so gut definiert. Da zeigt sich, was man im Studium gelernt hat, macht auch ein bisschen Sinn, und zwar die Ziele messbar definieren und aber auch realistisch definieren und Spielraum lassen. Für mich war die Schlüsselerkenntnis das Laufziel, was ich mir in Runtastic schon seit mehreren Jahren setze. Da zeigt dir dann immer pro Woche an, wie viel du noch laufen musst, basierend auf dem, was du schon geschafft hast. Und da merkt man einfach, es gibt Zeiten, da läuft es besser und da läuft es schlechter. Beispielsweise im Winter kann man vielleicht einfach nicht so viel laufen, weil es dunkel draußen ist oder weil man erkältet ist. Und dafür im Sommer aber eigentlich umso mehr. Und dann geht man auch eher mal noch mal raus zusätzlich, obwohl man vielleicht sein Wochenpensum schon erreicht hat. Und das ist für mich eigentlich die Schlüsselerkenntnis, zu sagen, Kontinuität statt Konsequenz.
Runtastic-Apps.
Ja, zum Beispiel. Oder in jedem iPhone ist doch drin, wie viele Schritte man an dem Tag gelaufen ist.
Aus meiner Sicht der größte Trick von denen.
Oder?
Weil du kannst ja dann nicht mehr guten Gewissens dein Handy liegen lassen, weil du denkst, es ist ja auch wichtig für meine Gesundheit, dass ich das mitnehme, damit ich nachher meinen Monatsschnitt an den erledigten Schritten nicht runterziehe.
Ach so, rumdrehst du es. Ja, das ist komplett. Gut. Das ist, ja, siehst du, ich bin natürlich schon wieder viel zu gutgläubig und habe gedacht, ach, ist das schön, dass Apple an meiner Gesundheit interessiert ist.
Nee, der Typ, der den Infinite Scroll erfunden hat, weißt du, dieses in einer App bis immer weiter scrollen. Früher war das ja so ein horizontales
Ja, Bisschen darüber haben wir ja schon gesprochen. Ne? Ja.
Der Typ sagt, wir haben hier gerade das größte Experiment laufen und da sitzen ultimativ schlaue Hirne, die diese Geräte süchtig machen.
Ah, verdammt, sind die gut.
Und das ist so schlau mit der Health-App bei iPhone. Ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber.
Ja, ich bin aber, okay, heute bei mir hat es was gebracht. Ich bin deshalb rausgegangen, weil ich nicht heute Abend wieder lesen wollte, 200 Schritte.
Ich habe letztens auch einen kennengelernt, der hatte so eine Uhr, die vibrierte irgendwie, wenn der nicht schläft, jede Stunde, wenn er sich nicht bewegt hat.
Alles gut.
Ist nicht schlecht, ne? Ja, kann helfen, so kleine. So einen letzten noch.
Ja, oder ich, um das noch eben, weil es gerade so schön passt, dazu zu bringen. Wenn du weniger als 2000 Schritte hast, auch wenn du die Wohnung nicht verlassen hast, dann ist deine Wohnung einfach zu klein.
So. Ich habe so Tage, da gehe ich dann wirklich gefühlt, also es können eigentlich nicht mehr als 100 Schritte sein. Ich gehe einmal runter, hole dann was zu essen, gehe wieder hoch. Nee, okay, ich gehe noch einmal raus, hole noch was zu essen.
Du entlastest uns alle gerade.
600 Schritte wären das dann.
Du bist ein guter Mann.
Das passiert. Noch ein.
Aber 10.000 sollte man schon schaffen. Aber das ist gut.
Hi, ihr beiden. Linda hier. Also zum Thema gute Vorsätze. Ich schreibe mir jedes Jahr immer einen Brief an mich selbst fürs kommende Jahr. Das ist dann ein Brief, den ich in einen Umschlag packe. Und dann erst im nächsten Jahr wirklich zu Silvester wieder aufmache. Also ein schönes Ritual, und da macht man sich einmal ganz in Ruhe Gedanken, welche Sachen man sich fürs nächste Jahr wünscht. Und da kommt jetzt nicht mehr Joggen und Co. drin vor, sondern wirklich, was will ich vielleicht mal verändern? Will ich nochmal mir einen neuen Job suchen? Was für einen Traum will ich vielleicht mal verfolgen? Also da schreibe ich mir alles auf und gehe auch nochmal drauf ein, wie der Status jetzt ist. Also wer sind gerade die Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe und so, weil ich super spannend finde, ein Jahr später darauf zurückzublicken. Euch ganz viel Spaß noch. Tschüss.
So, jetzt weiß ich nicht, was du sagst, aber das ist bei mir hier sofort auf die Liste gekommen.
Ja.
Das mache ich das, auch.
Ja. Aber man muss sich natürlich motivieren, diesen Brief an sich selbst zu schreiben. Nee,
schaffe ich. Das werde ich schaffen. Machst du es auch? Dann werde ich dich abfragen demnächst.
Ja, dann ich versuch's mal. Ja?
Okay. 9 Jahre werde ich fragen. In so ein paar Wochen, wenn du nicht gar nicht mehr dran denkst.
Ja, okay. Allein wenn ich da was aufschreibe und den Brief nie wieder zur Hand nehmen würde, würde mir ja in dem Moment des Schreibens schon vieles klar.
Ja, safe. Gute Idee. Genau.
Saugute
Idee. Du gibst dir das Gute in dem Moment des Schreibens, glaube ich auch.
Ja.
Jetzt wollen wir super mal kurz klären, wo kommt das eigentlich her? Wir haben ja jetzt einen ersten Einblick bekommen und ich finde, das, was kam, das können wir alle nachvollziehen. Das ging so in die Richtung Smart Goals, ne?
Ja.
Dies muss spezifisch sein, das muss messbar sein, das muss achievable, erreichbar sein. Haben wir ja auch schon zum Teil gehabt, dass man sich das aufschreibt und so weiter, dass man sich irgendwie zwischendurch belohnt. Das finde ich, ist alles wichtig und richtig, aber wir wollen ja heute uns dem Thema mal so ein bisschen anders nähern. Und bevor wir das tun, kurz der historische Hintergrund. Hier haben wir ja auch einen Lehrauftrag. Und zwar, wusstest du, dass das Thema Vorsätze 4000 Jahre alt ist? Jetzt sag bitte nein.
Nein, wusste okay. Ich wusste es nicht. Nein, wusste ich da wirklich nicht. Ich habe mir natürlich schon gedacht, dass es alt ist, weil wir Menschen ja schon seit jeher immer an denselben Sachen scheitern. Aber ja, bitteschön.
So, und zwar war das ganz interessant, es kommt von den Babyloniern. Die haben dieses antike Neujahr quasi gefeiert, anders als wir nicht im Januar, sondern mit einem 12-tägigen religiösen Festival quasi, das Akito hieß, ja, wo man den schon gekrönten King, den König, seine Loyalität ausgedrückt hat oder eben einen neuen gekrönt hat. Und das Ganze war Mitte März, und zwar dann, wenn die Samen ausgesät wurden, quasi auf die Felder gebracht wurden. Und im Rahmen dieses Fests hat man Versprechen an die Götter gemacht, dass man seine Schulden quasi abbezahlen wird oder seine Schuld abtragen wird für das, was man bekommen hat.
Ja, ja.
So, und Julius Cäsar hat das ganze Ding dann umgebaut und da kam dann der Gott Janus, den wir, glaube ich, alle kennen vom Januskopf, ne, so diese zwei Gesichter, ja, ins Spiel, ja, ja, der, von dem man sagt, dass der in Türschwellen und so Torbögen wohnt. Und das finde ich bildlich ganz schön, weil der halt einerseits nach vorne guckt und andererseits auf das, was quasi vorher war. Und ja, auch die haben dann Versprechen gemacht an eine höhere Kraft, an eine höhere Macht. So, und jetzt kommt das aus meiner Sicht Interessante mit Blick auf heute. Wenn man sich mal klar macht, was wir so normalerweise für Vorsätze so nennen und was uns so wichtig ist, dann finde ich, ist bei uns immer so dieses Selbstoptimierer-Ding ganz vorne. Ne? Also wie kann ich persönlich individualistisch besser werden? Und es geht gar nicht mehr so um dieses große Ganze, dieses Göttliche, dieses Gesellschaftliche, sondern es geht um mich. Ich möchte dünner werden, ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte weniger Stress haben und so weiter. Und ich fand das hoch befriedigend, dass jetzt 2020, das hatte ich vorher wirklich nicht auf dem Radar, dieses Thema Umwelt so weit oben stand. Weil das hat für mich wieder was vom ursprünglichen Gedanken, warum man das überhaupt macht. So ein kollektives, gesellschaftliches Ding.
Ja, und dass sich eben doch mehr Leute dafür interessieren, als man gemeinhin so annimmt.
Mhm. Und, stimmt auch.
Ja, das ist auch so eine Erkenntnis. Aber du hast jetzt über die Babyloner gesprochen. Aber die sind auch, wann sind sie untergegangen? Ich glaube 150 vor Christus.
Weiß ich nicht.
Ja.
Ach so, meinst du jetzt?
Also, ein paar gute Sachen haben sie auch da nicht umgesetzt, die sich vorgenommen hatten.
Ach so. Ja gut, ey, Moment mal, dass jetzt Vorsätze alles lösen, ist ja das eine. Aber die Idee zu sagen, ey, warum wird das eigentlich gemacht? Und es ging eigentlich mal darum, dass du quasi, ne, zurückblickst, nach vorne blickst und dann irgendwie was Gemeinschaftliches gegenüber den Göttern oder der größeren Macht dir auferlegst, das ist doch was anderes als das, was ich heute oft empfinde. Auch ganz persönlich.
Ja, unbedingt. Und es war ja eine zu der Zeit große Kultur, und damit sie überhaupt so eine Blüte entfalten konnten, um das von eben Gesagte wieder wettzumachen, müssen sie ja auch gute Einsichten gehabt haben, sagen wir es mal so.
Aber hattest du das denn mal, dass du dir irgendwie so einen Neujahrsvorsatz aufgeschrieben hast und dann gemerkt hast, das hat überhaupt nicht geklappt?
Nee, ich habe tatsächlich. Echt? Du hast mich schon mal abgefragt, ganz am Anfang, als wir beide hier mit unseren Geschichten gestartet sind, hast du mich schon mal abgefragt und da konnte ich, glaube ich, rein gewissens sagen, ich habe eigentlich nie gute Vorsätze zum neuen Jahr hin oder fast nie.
Ja, wir haben das schon mal vor Ewigkeiten irgendwie drüber gesprochen, ne? In meinem Hinterkopf ist das auch.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du aufhören willst zu rauchen, mach's doch jetzt. Du kannst ja auch am 29. Dezember aufhören zu rauchen.
Hast du denn mal geraucht?
Nee.
Nee, ach so. Du bist meine aber Lunge, sowieso so ein relativ lasterfreier Typ. Zumindest stellst du immer hier so dar.
Ja, gut, dass du es hinten dran gesagt hast. ich schaff's ganz gut, mir ein gutes Image hochzuhalten. Ja, ich habe schon jede Party mitgenommen, das kann ich dir sagen. Mhm. Also alle, die mich lange kennen, lachen jetzt gerade, nachdem du das gesagt hast. Ich glaube schon, dass ich einiges an Lastern habe. Ja, zum Beispiel wirklich, dass ich bei Party nicht Nein sagen kann.
Ja.
Wurde aber jetzt von dir letztens in meine Schranken verwiesen. Weil, Leute, wenn ihr Leon mal zu Hause habt, er geht nicht nach Hause. Er bleibt.
Das ist unfair, dass das jetzt
der so beschreibt. Der hat eine Riesenkondition.
Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwer da draußen bekommen hat, aber ich habe am nächsten Tag einen Nachricht von dir bekommen. Du hättest ja noch nie jemanden rausgeschmissen, aber mich dann doch. Ja, die war nicht sicher, nicht ob ich das als Offenheit und damit echte Freundschaft werten sollte oder ob es nicht irgendwie doch ein Affront ist.
Nee, das war totale Freundschaft.
Klar. Thema Image hochhalten. Das Beste allerdings an dem Abend war ja, dass du mir gesagt hast, du machst, wie heißt das, November? Also no, ja, im Sinne von kein oder nicht. Und wolltest keinen Alkohol trinken. Und ich habe gesagt, ach komm, wir müssen doch hier die frohe Kunde feiern, so ein bisschen, dass wir,
ja,
dass
das hier da alles so läuft. Ja, konnte ich nicht Nein sagen.
Konntest nicht Nein sagen, ne? Weil die Tür ging auf und du hast Champagner auf dem Tablett.
Ja, ja. Du hast die Idee in mir gepflanzt, Inception sozusagen.
Klar.
Das war in der dritten Ebene, unterm Bewusstsein. Und ja, dann konnte ich nicht mehr anders. Da siehst du, haben wir mein Laster schon.
Da merkst du auch, dass es vielleicht mit dem Durchhalten von solchen Vorsätzen, ob die jetzt am 1.1. oder irgendwann im Jahr gemacht werden, scheinbar bei dir auch nicht so ganz so einfach ist. Bei mir übrigens auch überhaupt nicht.
Total. Und jetzt, schöner Scheitern, sage ich nur.
Schöner Scheitern. Jetzt kommen wir mit der Lösung hier reingerollt. Also für mich war das wirklich total interessant zu lesen. Und zwar möchte ich euch einen Blog sowieso ans Herz legen von Nick Wignall. Das ist ein amerikanischer Therapeut. Das ist jetzt überhaupt kein großer Guru und das ist auch nicht so ein Riesending. Aber der hat einfach die Fähigkeit, manchmal so einen völlig neuen Blick auf die Themen zu bringen. Und das hat er auch zum Thema Vorsätze gemacht. Und zwar sagt er, weg mit den Neujahrsvorsätzen und wähle stattdessen eine Neujahrstugend.
Jetzt bin ich gespannt.
Darfst du sein. Ich gehe mal so ein bisschen durch. Ne? Was passiert normalerweise? Ja. Wir haben, wenn wir an Neujahrsvorsätze denken, zumindest in vielen Fällen wahrscheinlich so ein bisschen, ja, unbewusst so ein Groll, vielleicht manchmal sogar ein bisschen Hass. Also ich persönlich hasse das auch so ein bisschen, weil man ja denkt, das klappt ja dann doch wieder nicht. Wir wissen, alles hat was Positives und dieser Moment ist ja auch so schicksalsvoll, wenn du da am 1.1. sagst, so dieses Jahr alles anders. Aber wir wissen genau irgendwie, na, irgendwann wird es ja diese Punches in die Magengrube für unseren Selbstwert geben, ne? Weil dann ist man doch mal wieder einmal gescheitert, hat doch mal wieder den Sekt rausgeholt. Ein Versprechen gebrochen.
Dieses Versagen. Am besten ist, wenn jemand sagt so, diesen Monat überhaupt kein Alkohol mehr im Januar. Ich gebe mir aber 3 Joker.
Letztens auch mir ein Kumpel erzählt, der sagte, pass mal auf, ich will jetzt bis auch eben so ein relativ kurzer Slot, so einen Monat ungefähr, will ich keinen Alkohol trinken. Und dann zählte der auch eine Reihe von Ausnahmen auf, wo ich am Ende gesagt habe, hör mal, das war jetzt gefühlt einmal unter der Woche nicht trinken. Und sonst jedes Wochenende, weil irgendein Geburtstag ist, oder hast du nicht gesehen. Ja, genau. Ja. Und das
Ziel ist so hochgesteckt.
Ne, das wissen wir und sitzen dann da jetzt vielleicht in den Weihnachtsferien und sind fast schon so ein bisschen gestresst, weil wir denken, oh, der 1. Januar, der rückt näher und wir müssen doch noch hier irgendwie das Fitnessstudio, eine Membership abschließen oder irgendwie, was weiß ich, das neue Sportgerät kaufen.
Ja. Und deshalb nehmen wir uns jetzt vor, unsere Tugenden zu betonen.
Genau, jetzt kommt der Vorschlag, es andersrum zu machen. Denn ein ganz großes Problem bei diesen Neujahrsvorsätzen ist, dass sie im Prinzip ergebnisfokussiert sind.
Ja.
So, das müssen wir uns alle unterstreichen. Also beispielsweise werde 5 Kilo leichter, lern Akkordeon spielen, hör auf zu rauchen, trink weniger Alkohol, ne, krieg einen tollen Körper, spar Geld. Die Liste ist ja unglaublich lang. Das sind die Ergebnisse, auf die wir uns da konzentrieren. Und das sind natürlich erstmal alles tolle Ergebnisse oder Ziele. Aber wenn ich meinen Vorsatz oder überhaupt mein Handeln an so einem Outcome, an so einem Ergebnis festmache, dann dann mache ich im Prinzip, beackere ich komplett schon den Boden, damit darauf dann Enttäuschung, Scham und am Ende auch das Aufgeben wachsen kann.
Ja, also so. Du arbeitest die Enttäuschung schon direkt mit ein.
Dass das schief läuft, beziehungsweise dass ich mir da selber eine riesige Schwierigkeit auferlege, wenn ich mich so an diesen Zielen, nur am Ziel orientiere, das ist einfach das große Problem an Vorsätzen. So, und jetzt gibt's eine Untersuchung, die ich hochinteressant finde, wo wir mal ins Hirn schauen. Und zwar konnte da gezeigt werden, dass es im Prinzip, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ja, dann ist alles so auf dieses Belohnungssystem aus. Also ja. Kannst dir vorstellen, dann gibt's gute Gefühle und du denkst, yo, tschakka, dieses Jahr kein Alkohol trinken oder diesen Monat vielleicht erstmal.
Genau.
Und wenn ich dann
beglückwünscht dich selber schon.
Ja, genau. Du klopfst dir schon auf die Schulter und denkst, Hammer, erster Schritt getan. Das fühlt sich erstmal gut an. Also Entscheidung treffen ist ein System im Hirn. Während der Ausführung des Ganzen dann wird aber im Prinzip der Fokus verschoben. Es springt ein anderes Hirnareal an. Du weißt, bei Hirn vereinfachen wir hier immer ein bisschen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Das ist, glaube ich, okay. Und jetzt plötzlich treten diese Kosten, die ich brauche, in den Vordergrund.
Ja.
So, und das fand ich erstmal eine hochinteressante Überlegung, zu sagen, in dem Moment, wenn ich entscheide, ist die Belohnung an. Und wenn ich dann aber anfangen muss, umzusetzen, springt in meinem Hirn ein anderes System an. Ja, und dann wird's schwierig.
Kosten im Sinne von Anstrengung auch.
Genau, du merkst halt einfach plötzlich, boah, yo, das ist hier aber, ne, das nervt und jetzt muss ich irgendwie die ganze Zeit, weiß ich nicht, da weiter ackern und machen und tun.
Ja.
Und die Ausführung ist deswegen mit einem anderen Hirnsystem verbunden als die Entscheidung in dem Moment, in dem du sagst, so, das mache ich jetzt. Und eigentlich jetzt fast so gut wie Kapuzineräffchen gab es wieder eine Studie an Mäusen. Klar, nicht so einfach auf den Menschen zu übertragen, aber es ist eine ganz neue Studie aus 2019. Und da haben die festgestellt, dass Nocizeptin eine Rolle spielt. Das ist ein Dopaminunterdrücker. Um es mal vereinfacht zu sagen.
Ja.
Und was haben die mit den Mäusen, mit den armen Mäuschen gemacht? Die haben denen quasi beigebracht, dass sie mit ihrer Schnauze gegen so ein Ding drücken konnten, gegen so einen Schalter quasi, und dann kriegten die so ein bisschen Zucker. Ja, also Zuckerwasser, was die irgendwie mögen. Irgendwas, wo die Maus drauf abfährt. Und dann haben die dieses Drücken immer komplizierter gemacht. Also die Maus musste am Anfang einmal drücken, dann gab es den Zucker. Dann musste sie plötzlich zweimal drücken, dann fünfmal und immer höher, immer weiter hoch.
Ja.
Und jetzt konnten die zeigen, dass das natürlich am Anfang sich total gut anfühlt, ne? Dopamin raus, Belohnungssystem an. Aber irgendwann, und das kannst du eben im Hirn der Maus beobachten, kurz bevor die aufgibt, kurz bevor dieser Breaking Point kommt, wird das Dopamin jetzt runtergedrückt. Ab jetzt soll sich das nicht mehr gut anfühlen. Das Nocizeptin schlägt quasi zu, beziehungsweise die Neuronen, die damit zu tun haben. Und jetzt ist Schluss mit der Belohnung. Und als ich das so las, dachte ich, ey, das kennt ich 100% von mir. Irgendwann denkst du, jetzt kippt das quasi und du hast keinen Bock mehr. Und diese Forscherinnen und Forscher sagen dann, na, aus evolutionärer Sicht macht das doch auch total Sinn. Du musst ja immer abwägen, wie viel Energie steckst du irgendwo rein. Und über dieses, wie sich das anfühlt, ob sich das gut anfühlt oder nicht, wirst du quasi davor bewahrt, dass du am Ende da die ganze Zeit irgendeinen Akt durchführst, wie mit der Schnauze vor so einen Schalter zu drücken, wenn dafür nichts mehr kommt. Und da sehe ich mich doch im Fitnessstudio im März und denke, hör mal, du siehst ja immer noch nicht toll aus und du bist jetzt hier jede zweite Woche hingerannt. Jetzt geht in meinem Hirn das Belohnungssystem aus und damit ist Feierabend. Fühlt sich nicht mehr gut an.
Also in grauer Vorzeit, sagen wir mal Steinzeit, du jagst das Mammut und nach 3 Stunden siehst du einen, der ist schneller, der Bruder.
Ja, genau das.
So, dann brichst du ab, also dein Gehirn sagt so, das reicht jetzt, wir essen heute wieder Beeren.
Bleib vegan.
Heute ist Veggie Day. Ja.
Das ist es, genau. Und dann halt auch noch, ne, wo suchst du die Beeren? Ja, da, wo du eben nicht schon 20 Mal warst und nicht belohnt wurdest.
Ja.
So, und das hat mich erstmal, insofern gekickt, als dass ich dachte, das kennen wir vielleicht alle. Irgendwann gibst du diesen Punkt, wo du aufgibst und dann fühlt es sich gar nicht mehr gut an. Ne? So im ersten Moment, die Entscheidung, Hammer, und dann geht's los und wir haben Lust drauf. Ne? Aber dann irgendwann kommt so dieses, ich habe mir ja überlegt, was ich mir jetzt als Ziel gesetzt habe. Ne? Ich habe so eine ideale Version, Future Self, schon in meinem Kopf. Ich bin dünner, ich bin schlauer, ich bin reicher oder was auch immer. Ich rauche weniger.
Ja.
Und dann fängt an, auf diesem Acker die Frustration zu wachsen, die Enttäuschung, vielleicht auch Scham. Weil ich mir eingestehen muss, hey, du packst es nicht.
Ja, das kann man, so wie du es jetzt erklärt hast, echt gut nachvollziehen. Aber dass das so chemische Abläufe im Gehirn sind, ist doch der Hammer, oder?
Ja, dass du das zeigen kannst, dass kurz vor diesem Aufgeben, nochmal, wir sind bei Mäusen, nicht einfach auf den Menschen übertragen, ne? Aber wir versuchen ja hier die Mechanismen zu begreifen. Und wenn man dann interpretiert, Moment mal, das macht vielleicht auch aus evolutionärer Sicht Sinn, dass du irgendwann aufgibst, wenn du das Gefühl hast, es geht hier nicht weiter, das, finde ich, erklärt einiges in meinem
Hirn. Ja, das zumindest ist ja wahrscheinlich auch wie alles immer, Erhaltung oder Selbsterhaltungstrieb. Darum geht's ja wahrscheinlich, ne? Dass man sich nicht an einer Aufgabe so verausgabt, die zu nichts führt.
Ja, pass dich an oder du gehst unter, stimmt.
Ja.
So, und für alle, die das jetzt, wie scheinbar du und ich auf jeden Fall auch, kennen, wie können wir dieses Dilemma lösen? Da ist jetzt der Vorschlag, dass wir uns kein Ziel rauspicken, kein Ergebnis, kein Outcome, sondern eine Tugend. Und warum ist das so ein, ja, wie ich finde, total charmant anderer Blick drauf? Eine Tugend ist im Prinzip nichts anderes als eine Gewohnheit, die übergeht in unsere Werte. Ja, also die mit unseren Werten etwas zu tun hat.
Total, total. So. Da kann ich direkt einschmeißen. So, ich spreche hier mit Dr. Leon Winscheid. Du sprichst hier mit dem einfachen Soldaten Schweig.
Nee, den Doktor des Lebens.
Ja. Warum hast du das alles durchgehalten und ich nicht?
Ja, vielleicht, ja.
Aber du hast ein anderes Setting von vornherein gehabt.
Ach so, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus möchtest. Jo.
Okay. Ja, ich will darauf hinaus, dass eben, dass dein Mindset ja wichtig ist, mit wie du überhaupt Dinge angehst. Meistens ist doch so, wenn Leistungssportler im Verlauf ihres weiteren Lebens, ich spreche jetzt nicht von den Verrückten wie Maradona und Co., sondern normale Leistungssportler, auch aus der Leichtathletik, aus dem Touren, aus dem Tennis, wie auch immer, andere Themen angehen in ihrem Leben, vielleicht auch Manager werden und so, sind sie oft auch da sehr erfolgreich, weil sie eben so Durchhalter sind. Die nehmen sich was vor und ziehen auch wirklich am Draht. Das fällt mir immer wieder auf.
Krass.
Ja.
Erst wusste ich nicht, worauf du hinaus möchtest, jetzt packe ich's. Ja.
Ja. Und du wirst das jetzt natürlich erstmal wieder weit von dir weisen, aber ich glaube, dir könnte man auch ziemlich verschiedene Aufgaben geben und du würdest dich da reinwühlen.
Tja.
Und nicht so schnell aufgeben.
Ich muss an diesen Wert denken, wissenschaftlich zu arbeiten, naturwissenschaftlich denken zu wollen, so nenne ich es jetzt mal, weil ich hatte vor einiger Zeit mit einem Kumpel mal gesprochen, der sagte, ey Leon, weißt du, was ich an dir vermute oder beobachte? Du hast mit deinem Vater so eine ganz bestimmte Kommunikationsebene, wo ihr euch total kriegt und das ist dieses, ne, was hast du in der Geo Neues gelesen? Mein Vater hat die Geo abonniert seit Jahren, der berichtet immer da draußen. Ja. Die haben ja auch echt oft toll recherchierte Dokumentationen, dass wir uns darüber unterhalten, dass ich dem dann von Hirnscan-Experimenten, von Kapuzineräffchen, von Mäusen und so weiter, ne, und irgendwelchen Dopamingefällen im Hirn erzähle. Und da kriegen wir uns immer ganz heftig drüber, also dass wir da wirklich extrem zueinander finden. Und ich glaube, das ist etwas, was du gerade eigentlich komplett auf den Punkt gebracht hast. Das sind die Werte, die mir persönlich an der Stelle mitgegeben wurden. Und ich hätte gar nicht anders gekonnt.
Werte, vielleicht. Genau. Genau, wo du das gerade sagst, Werte. Werte bestimmen ja deine Lebenseinstellung, dein Mindset. Mhm. Dein Vater war ja auch wohl sehr beliebt im Kollegenkreis, wie man das raushören konnte. Auf der anderen Seite hat er immer schon großes Wissen, das hast du so wahrgenommen und das stimmt ja wahrscheinlich auch. Also kann man da wirklich voraussetzen, auch bei deiner Mutter, dass beide zumindest einigermaßen zielstrebig waren?
Ja, vielleicht.
Bei euch blieb sicher nicht viel liegen, ne?
Nee.
Also, wenn deine Eltern, die haben nie geraucht, nehme ich an, ne?
Doch. Doch, es hing jahrelang ein Kalender bei uns im Flur, wo drauf stand, na und ich rauche gern. Das war irgendwie so ein Spruch von irgendwie Camel oder sowas mit meiner Mutter in jungen Jahren und so einer Kippe im Mund.
Dann haben sie das ja auch durchgehalten.
Aber die haben aufgehört, als wir da waren, wobei das, wie sich herausstellte, eine Mär ist. Also die haben es immer behauptet und letztens haben wir Videos angeguckt aus alten Zeiten. Bei meiner Oma auf dem Ledersofa sitze ich neben meinem Vater als wirklich kleines Kind und er raucht. Vater, ich erzähl's jetzt hier. Ich decke deine Lügen auf.
Das macht ihn ja noch sympathischer.
Werte. Und vielleicht ist dabei auch so zentral, dass man sich vielleicht auch wirklich dann bewusst wird, was die Werte sind. Wir werden es ja gleich nochmal ganz praktisch machen. Wie kann ich jetzt an diese Tugenden kommen? Aber die haben eben etwas mit meinen Werten zu tun. So, und ich finde einfach, wenn man sich klar macht, vielleicht mal als Überlegung, was könnte so eine typische Tugend sein, auf die ich hinarbeiten möchte, dann könnte ich ja zum Beispiel sagen, ich möchte ein guter Freund sein. Ne? Das wäre für mich eine Tugend. Ich möchte jetzt nicht, dass Jaisa noch Ewigkeiten auf meinen Anruf warten muss.
Okay,
und verstanden. Ich finde, wenn ich das umsetzen möchte, dann entscheide ich mich dafür, zum Beispiel einfach jeden Freitagnachmittag einen Freund oder eine Freundin anzurufen. So, und wenn ich das immer wieder tue, ne, also Wiederholung einbaue, dann wird dieses Verhalten ja eine Gewohnheit. Und dann ist es nicht mehr so, dass ich mich da riesig dran, weiß ich nicht, dran aufreiben muss oder darauf achten muss. Das geht dann quasi automatisch. Und ich finde, das Schöne hier dran ist, dass ich ja quasi sage, mein Erfolg hängt jetzt nicht davon ab, dass ich gesagt habe, ich möchte ein guter Freund sein, so messe ich das nicht, sondern dass ich gesagt habe, ich mache daraus eine Tugend. Und das heißt, ich muss einfach nur eines tun, nämlich jeden Freitag, wenn ich mir das vorgenommen habe, freitags zu tun, einen Freund anzurufen. Verstehst du den Unterschied?
Ich verstehe den Unterschied komplett. Darüber hinaus muss man ja auch noch sagen, es bringt ja auch eine Menge Spaß, oder?
Was denn?
Das hat ja einen Lustfaktor. Dass du, wenn du mit deinen Freunden telefonierst, die du vielleicht schon lange nicht mehr gesprochen hast, dann wird das ja in den meisten Fällen auch ein schönes Telefonat sein.
Ja, genau das. Genau das sagt auch der Psychiater aus den USA, der sagt, Tugenden sind im Prinzip wie so kleine Motivationsgeneratoren, ne? Weil die dich immer wieder mit so einer positiven Verstärkung auffüllen, die uns sonst fehlt. Wenn wir das Gefühl haben, ey, mein Ziel ist doch, ein guter Freund zu sein oder 15 Kilo abzunehmen, ich komme keinen Schritt vorwärts, beziehungsweise ist noch so weit weg, jetzt habe ich keinen Bock mehr, in meinem Hirn schaltet der Modus um, wenn wir nochmal an die Mäuse denken. Und dass, wenn du sagst, ey, mein Anspruch ist, eine Tugend draus zu machen, ein guter Freund sein, und Tugend heißt für mich, ich rufe jeden Freitag mal an, dann kriege ich doch jeden Freitag, ich halte mich an meine Tugend. Fühlt sich doch völlig anders an.
Ja, spricht alles dafür.
Ja.
Jetzt springen wir wieder ins Fitnesscenter. So, du bist im Januar angefangen. Ja. Ende März hast du immer noch kein Sixpack und siehst immer noch nicht aus wie der Typ, der dir auf Instagram oder wo gesagt hat, dass du nur 3 Wochen brauchst und zwar nur zweimal die Woche 1 Stunde und du bist so durchtrainiert wie er, der seit 15 Jahren nichts anderes macht.
Ja.
Also Ziel dann zu hoch gesteckt. Also wie können wir da jetzt eben eine Tugend entdecken?
Ganz konkret, Fehler schon im Ansatz gemacht. Denn was war bei den Vorsätzen der Unterschied zu den Tugenden? Ich habe eine Zielvorstellung, auf die ich hinarbeiten möchte.
Ja, okay.
So, und jetzt nochmal ganz konkret. Wir hatten ja eben auch eine ganze Reihe von Zuschriften gehört. Es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, dass man jetzt keine Vorsätze aufstellen darf oder dass man sich keine Ziele setzt für so ein Jahr. Gar nicht. Es geht mir nur darum, dass wenn Menschen wie jetzt ich persönlich das Problem haben, solche Sachen durchzuziehen, wir vielleicht mal umdenken sollten und nicht immer nur an diesen Zielen arbeiten, sondern man vielleicht sich mal klar macht, dieses Outcome-basierte, dieses Ergebnis-basierte, das zieht Energie, das kann die Motivation extrem untergraben, das kann zu Scham und Frustration führen und so weiter. Anders eben, ne, diese Tugenden, und das ist eigentlich auch schon das gesamte Geheimnis, weil im besten Fall ist es bei der Tugend so, dass du irgendwann sagst, hey, ich arbeite zwar auf ein Ziel hin, aber dieses Ziel habe ich im Grunde vergessen, weil das gar nicht so sehr im Vordergrund stand, sondern ich fokussiere mich auf den Prozess. Also kleine, konkrete Schritte, sodass eine echte Gewohnheit draus wird.
Jetzt mach uns das Fitnesscenter schmackhaft mit einer Tugend.
Wie wäre denn die Tugend statt, können wir doch ganz konkret machen, ich stelle dir ein paar Fragen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte ins Fitnessstudio gehen, um im Sommer das Sixpack zu haben, dann haben wir das Zielorientierte. Was wäre denn vielleicht aber das Gesündere, weshalb du überhaupt dahin gehst? Und was könnte eine Tugend sein, die du damit verbindest?
Das meine ich ja. Ich kann die Tugend noch nicht entdecken.
Sagen wir mal, du würdest, dann helfe ich dir auf die Sprünge. Es könnte doch sein, ich möchte gesünder leben, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte was für meinen Körper tun. Und. Oder?
Ja. Reicht das schon aus? Was wäre das Tugendhafte?
Das ist nicht konkret, das ist nicht messbar, das ist sehr schwierig zu fassen. Und dann würde ich dir zustimmen, aber ich würde dir jetzt mal sagen, pass mal auf, wenn du das jetzt aber mal so versuchst zu begreifen, dass eben eine Tugend im Prinzip ein Verinnerlichen von einer Gewohnheit ist, dann müsstest du sagen, ja, dann wird wahrscheinlich dieses ins Fitnessstudio gehen und da drauf trainieren und jedes Mal nachher in den Spiegel gucken, habe ich schon das Sixpack, das wird schwieriger. Du könntest entsprechend sagen, pass mal auf, ich gehe jeden Tag 15 Minuten.
Ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es auch darum, den Weg schon mal für mich gut zu finden.
Ja.
Das heißt, ich muss irgendwas entdecken, was schön ist daran, dass ich ins Fitnesscenter gehe. Ins Fitnessstudio, so sagt man ja heutzutage.
Also 3 Schlagwörter, Journey over Destination, also Reise über Ziel, Process over Outcome, ne? Prozess wichtiger als das Ergebnis, und Virtue, Tugend over Goal, über das Ziel.
Ja, jetzt sehr zur Erbauung unserer HörerInnen, was könnten wir beide denn im Fitnessstudio entdecken, was uns richtig Spaß machen würde? Leon?
Atze?
Weißt du, was richtig super ist an diesem kleinen Minicomputer, den wir überall mit hinnehmen?
Ich denke mal, mein kleiner Boomer-Freund meint das Handy.
Ja klar, ist doch klar. Wie der Name schon sagt, auf dem Smartphone haben wir auch immer super viel Wissen dabei. Und im besten Fall kriegen wir das auch noch in unseren Kopf.
Yes, ich finde tatsächlich, also man kann viel über das Smartphone schimpfen, aber es gibt ja durchaus Apps, die was bringen, die einen vorwärts bringen, die einem Wissen vermitteln. Bubble zum Beispiel, haben wir euch hier schon mal vorgestellt. Das ist die Sprachlern-App, nicht nur preisgekrönt, sondern eine, wo das Sprachenlernen auch echt Spaß macht.
Ja, bei Bubble lernt man Dialoge, die man direkt gebrauchen kann. Auf 14 Sprachen in 10 bis 15-minütigen Lektionen ist das Sprachenlernen easy in den Alltag zu integrieren. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, in der Mittagspause, am Flughafen oder sogar im Hop-on-Hop-off-Bus.
Und was du das letzte Mal im Hop-on-Hop-off, egal, wo du das machst, ist im Prinzip wirklich egal. Das ist nämlich genau die Idee von Bubble. Du kannst ganz verschiedene Lernmethoden anwenden. Du kannst übrigens auch Podcasts, falls ihr das wie hier mögt, anhören. Es gibt Spiele zum Sprachenlernen, die man dafür nutzen kann. Und wirst wirklich im Prinzip immer wieder durch diese App daran erinnert, dass man auch dranbleibt, dass das funktioniert am Ende.
Ja, vielleicht gibt es ja sogar bald eine Lektion mit psychologischen Begriffen. Ey, dann machen wir bald die nächste Folge auf Italienisch.
Wir drehen das um. Leute, probiert das mal aus. Bubble macht wirklich Spaß, wenn ihr eine Sprache lernen wollt, wenn euch das reizt. Dann geht ihr einfach auf bubble.com/audio. Der Link ist immer auch in den Shownotes. bubble.com/audio und gebt unseren Code ein, FEEL, F-E-E-L. Und dann kriegt ihr ein ganzes Jahr Bubble, aber für den halben Preis. Das Angebot ist gültig bis zum 31. Mai. Also los, zuschlagen, Bubble holen. FEEL ist der Code.
Alle Infos findet ihr natürlich nochmal im Linktree in der folgenden Beschreibung.
Ich sag's nochmal, wenn ich jetzt sagen würde, ich will ins Fitnessstudio gehen, dann ja. würde ich erstmal einen Schritt zurückgehen und fragen, warum willst du das eigentlich machen? Was ist der ja. für dich damit verbundene Wert? Und dann müsste ich dir sowas sagen wie, ja, ich möchte gerne, dass mein Körper nicht so labbrig aussieht, sage ich jetzt mal als Beispiel, weil ich weiß, dass das gesünder wäre. Ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte rauskommen. Oder. Und dann würde ja. für mich zum Beispiel ganz persönlich jetzt, das ist ja eine Geschmacksfrage, sofort klar sein, das wird auf keinen Fall im Fitnessstudio stattfinden. Weil ich bin sowieso schon viel zu viel drinne. Ich brauche jetzt nicht ein Sixpack nach dem Motto, sondern ja. ich wüsste ja. halt, ich wäre lieber drahtig und beweglich. Ne? Dann würde ich anfangen, zum Beispiel, mich mehr zu bewegen. Und ich habe jetzt in diesem Buchschreibeprozess es, und ich nenne es jetzt mal Tugend, nenn es wie du willst, aber für mich halt zur ja. Gewohnheit gemacht, dass ich jeden Tag gegangen bin.
Ja.
Mal gejoggt auch, oft genug, also um auch mal sich wirklich hochzutreiben, ne, den Puls mal hochzukicken. Aber oft genug auch einfach gesagt, ey Leute, ich bin noch mal kurz eine halbe Stunde um den Block gehen.
So. Aber mit Vergnügen hast du das gemacht.
Komplett.
Es war ein Genuss darin.
Komplett, wenn ich mich erinnere, wie ich in Solingen am Weihersberg, damals noch mit 15, weil man erst ab 16 durfte, in so einem Hinterhof-Fitness-Klitsche da rumgehangen habe und versucht habe, um die Mädels zu beeindrucken, meinen Bizeps zu trainieren, weil der Biolehrer uns gesagt hatte, dass das jetzt in dieser Zeit als junger Mensch besonders einfach ging und es hat überhaupt nicht ja. geklappt, dann weiß ich doch heute, dass ich da mit dem, wie ich es jetzt mache, viel besser fahre, wenn ich die Tugend hätte, gesund zu leben.
Ja. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Also mir geht's ja ähnlich. Sobald ich ein Fitnessstudio betrete, werde ich todmüde und zwar todmüde. Also ich kipp fast in eine Ohnmacht. Aber sag mal so an der frischen Luft irgendwas zu machen, wunderbar. Das wäre für mich auch ein Vergnügen.
Okay. Ich muss gestehen, ich schwitze gerade ein bisschen, weil ich Sorge hatte, dass du mir diese Tugendidee auseinandernimmst, weil ich sie dir nicht überzeugend genug rüberbringe.
Nee, ich wollte sie nur für mich und eben auch für ja. alle anderen nochmal in der Gänze. Und Fitnessstudio ist natürlich immer ein gutes Beispiel, auch wie du das geschildert hast. Wenn du dir das Ziel immer zu sehr vorstellst in dem Moment, wo bleibt dann irgendwann deine Motivation? Weil so genau. von schwammig bis Sixpack sind wahrscheinlich Jahre.
Genau,
ja und genau. Und dann mach doch erstmal Sachen, die richtig Bock machen. Fahrradfahren, vielleicht... Wenn du viel zu dick bist, dann kannst du nicht direkt losjoggen. Das heißt, fang doch damit an, dass du jeden Tag vielleicht erstmal eine halbe Stunde durch den Wald etwas schneller spazieren gehst.
Ja. Und ja. es geht ja überhaupt nicht darum, dass ich jetzt sage, ne, ich will hier nicht der Grinch sein jetzt in dieser Weihnachtszeit, dass man quasi sagt, ey, das ist jetzt total blöd, wenn du dir Vorsätze machst. Überhaupt nicht. Also jeder, der das kann und der damit klarkommt, ist doch top. Wir haben ja eben auch sehr ermutigende Beispiele gehört. Aber ich ja. finde halt, dass man sich klar machen muss, dass in der Natur einer Tugend liegt, dass es quasi um Verhalten und um Gewohnheit geht und dass es nicht so sehr um das Ziel als solches geht, sondern quasi um einen Grundsatz, wie ich mich gebe. Und da sind wir dann auch wieder bei den Werten. Und ich finde, wenn man das übereinander legt oder es hinbekommt, das übereinander zu legen, ja, dann ist das bestimmtes Verhalten und bestimmte Actions, die wir machen. Also das ist für mich eine Tugend. Und ich finde, da kriegt das Ganze einen ganz neuen Hebel auf das, wie ich mich vielleicht verändern könnte, wenn ich das möchte.
Genau. Es gibt allerdings Sachen, wo du nur einen Schnitt machen kannst. Und deswegen müssen wir zum Beispiel Rauchen rausnehmen. Bei solchen Sachen geht ja nur alles oder nichts. Das ist so wie ein bisschen schwanger, gibt's auch nicht.
Okay. Ja gut, aber wie ich da hinkomme, ist ja dann vielleicht auch wieder die Frage.
Es gibt aber einfach Sachen, die musst du anders rumdrehen. Und die Tugend beim Rauchen wäre ja vielleicht, oder der tugendhafte Weg, dass du schon 2 Wochen später wahrscheinlich besser wieder Luft kriegst und nicht mehr so stinkst.
Ja.
Ja. Allein dieser Geruch würde mich fertig machen.
Ja.
Antrieb genug, oder?
Eigentlich Antrieb genug. Ich denke, wenn du dir dann eben sagst, es ist nicht das Ziel, dass ich Nichtraucher sein möchte, was ich jetzt in den Vordergrund stelle, sondern es ist jetzt für mich die Tugend am Tag, ne? Weniger zu rauchen oder eben nicht zu rauchen und ich dann von Tag zu Tag denke, ist wirklich zu so einer Art Gewohnheit versuche zu machen. Und da kommen wir gleich noch zu, wie man dann vielleicht, wenn die Trigger wieder da sind, so einen Ausweg kriegt. Dann finde ich, ist man einfach bei dieser Tugend. Der Nego Wignall fasst das wie folgt zusammen. Goals are something we want. Virtues are something we can build. This new year be a builder. Ja, also Ziele sind etwas, das wir wollen. Tugenden sind etwas, das wir aufbauen. Dieses Jahr sei ein Aufbauer. Und darin habe ich mich einfach total wiedergefunden. Wollte ich mit euch
teilen. Das ist so ein schöner Ansatz. Der gefällt mir auch total gut. Deswegen war es mir so wichtig, das nochmal an verschiedenen Beispielen eben klarer zu machen. Ja, gefällt mir saugut.
Was hältst du denn von der Idee, wenn wir das nicht bei dem Fitnessstudio belassen, sondern jetzt ein paar Tugenden vorschlagen, die man vielleicht nicht so auf dem Radar hat, die nicht in den Top 10 der deutschen Neujahrsvorsätze sind, sondern die mal ein bisschen anders den Blick aufs neue Jahr werfen und vielleicht dann auch wir jeweils ein bisschen versuchen, praktisch zu unterfüttern, wie man das machen könnte.
Du, ganz mein Ansatz hier, je mehr Praxis, desto besser.
Dann lass los.
Das wollen wir ja. Wir wollen ja ab und zu Wissenschaft eben ins normale Leben übersetzen.
Yes, unser Anspruch im Jahr 2020 und auch für die Zukunft. Deswegen Punkt Nummer 1, was hast du auf dem Radar?
Ich bin da natürlich jetzt nicht so vorbereitet, weil ich von einer anderen Herangehensweise an das Thema ausgegangen war. Macht aber nichts. Trotzdem habe ich ja in dem Zusammenhang viel gefunden. Zum Beispiel der Dichter Rainer Maria Rilke, der eigentlich René Maria Rilke hieß, aber das ist eine andere Geschichte. Ach. Ja, der wurde von seiner Mutter bis zum 12. Lebensjahr wie ein Mädchen erzogen und gekleidet.
Wie hieß der René eigentlich?
Ja, traf dann später auf die erste große Feministin Europas, auf eine der ersten großen, Lou Salomé, entstammte einer russischen Familie und die hat gesagt, René, was ist das für ein Name? Ja, und sie hat sofort geschnallt, Mutter hat den erzogen wie ein Mädchen. Und da hat sie gesagt, Rainer, du bist jetzt Rainer. Für mich jetzt ein Rainer.
Ja.
Und die hatten eine lange, sie war viel älter als er, aber eine lange, sehr leidenschaftliche Affäre, haben sich dann aber nach 3 Jahren getrennt, nachdem sie kiffend und kuschelnd, sagen wir mal, ganz vorsichtig, sich durch Europa bewegt haben und sind aber bis an ihr Lebensende dicke Freunde geblieben. So, das nur mal,
warum, da kann man zu kann René Maria Rilke, wie wir ihn ab jetzt nennen.
Genau. Und oder Lou Salomé, sehr, sehr interessant, eine der interessantesten Frauen Europas gewesen. So, Rainer Maria Rilke, der Autor und vor allen Dingen Dichter, hat an einen Kollegen, an Frank Xaver Kappus, der eben auch ein großer Dichter war, Folgendes geschrieben, und das möchte ich hier zitieren: Habe Geduld gegen alles Ungelöste in deinem Herzen und versuche, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forsche nicht nach den Antworten, die dir nicht gegeben werden können, weil du sie nicht leben kannst. Es handelt sich darum, alles zu leben. Lebe jetzt die Fragen. Vielleicht lebst du dann allmählich, ohne es zu merken, eines Tages in die Antwort hinein. Das ist so großartig, oder?
Das geht runter. Wie übertiteln wir das als Tugend? Oder als Anspruch für nächstes Jahr?
Lebe deine Fragen.
Ja.
Darf ich das nochmal ganz kurz wiederholen?
Ja, bitte.
Lebe jetzt die Fragen. Vielleicht lebst du dann allmählich, ohne es zu merken, eines Tages Hammer. In die Antwort hinein.
Das ist alles drin, oder? Auch diese Lebenssinnfolgen, die wir hier mal versucht haben aufzustellen. Ja. Mann ey, solche Köpfe, die kriegen das dann in einem
Verdammt
Satz.
Verdammt nochmal.
Verdammte Axt, lebe jetzt die Fragen. Okay. die Tugend ist mir klar. Ich muss also mit so einem Open Mindset quasi rangehen und sagen, auch wenn nicht alles irgendwie gelöst ist, also wenn nicht alle Fragezeichen in meinem Leben geklärt sind, darf ich damit zufrieden sein.
Ja.
Beziehungsweise ich näher mich der Antwort. Das ist sehr schön, weil aus meiner Sicht man dazu sich auch direkt eine Technik überlegen kann für die Umsetzung, komme ich gerade drauf, wo vielleicht auch für viele andere, nicht Vorsätze, ich nenne immer wieder das Wort, für viele andere Tugenden oder Dinge, die wir uns vornehmen, ach komm, wir machen das wieder groß, uns das helfen könnte. Und zwar, wenn du mal überlegst, wie wir uns normalerweise Erfolg vorstellen oder Fortschritt, dann finde ich, wenn man sich so ein Koordinatensystem vorstellt, unten die Zeitleiste und auf der Y-Achse nach oben quasi der Erfolg oder der Fortschritt, dann stellt man sich das wie so eine Linie vor. Ne? Je mehr Zeit vergeht, je mehr ich mache, umso weiter geht das nach oben. Aber in Wirklichkeit ist das doch so ein total chaotisches Auf und Ab, manchmal vielleicht sogar ein Zurück und dann wieder runter und dann geht es plötzlich in einem fetten Schlag nach vorne. Und ich glaube, dass wenn man sich das klar macht, dass das eben messy ist, dass das chaotisch ist, dann gewinnt man total was. Und da gibt's wieder einen Tipp von Nick Weinl. Ich zitiere den jetzt hier immer wieder, weil der einfach großartig ist. Und zwar sagt er:
Lass mich ganz kurz einwerfen. Das ist das Leben. Hier wird gerade das Leben beschrieben. Ja. So ist es nun mal. Ja.
Das passt auch zu dem Tipp, den er gibt. Stimmt, gut, dass du sagst. Und zwar sagt er, statt jetzt bei Instagram dir irgendwelche fertigen Perfect Lives anzugucken von irgendwelchen Leuten, die immer nur das Beste von sich zeigen, lies Biografien.
Ja.
Oder?
Absolut.
Lies Biografien oder rede mit Leuten, lass die einfach erzählen, hör denen zu und du wirst merken, Moment mal, okay, das ist Leben. Ach, da so geht Fortschritt, so geht Weiterentwickeln. Es ist nicht eine gerade, straighte Linie, sondern es gibt halt immer wieder dieses Abweichen von Zeit und Fortschritt.
Ja. Und das findest du nicht bei Instagram, Facebook, TikTok und was es sonst noch alles gibt.
Ja.
Ja, noch ein Punkt, der wahrscheinlich auch elementar ist. Also es geht um Geduld. Kultiviere deine Geduld und sei nicht zu ungeduldig. Das heißt auch, dass man ein bisschen mit sich selber Nachsicht haben muss. Weil wenn du zu ungeduldig bist, dann brichst du einfach viel zu früh ab. Mhm. Und deshalb Geduld mit dir selbst und anderen. Viele schaffen es ja nicht, die Vorsätze einen Monat lang überhaupt nur durchzuziehen. Und dabei ist selbst eine 30-Tage-Challenge noch zu kurz angesetzt. Durchschnittlich 66 Tage kann es dauern, bis eine neue Verhaltensweise zur Gewohnheit wird.
Ja, stimmt.
Es gibt eine Studie dazu. Weißt du welche?
Ich habe das mal gelesen, das ist irgendwie ein breiter Range, wenn ich mich richtig erinnere, je nachdem, was du tust, irgendwie von 20 Tage oder sowas bis über 200 Tage kann das dauern. Aber so im Schnitt, dass es irgendwie über 2 Monate dauert, bis überhaupt mal so eine Gewohnheit wirklich entsteht.
Also ganz schnell übersetzt in den normalen Alltag. Du hast es jetzt bis übernächste Woche nur geschafft, einmal laufen zu gehen.
Ja.
Gib noch nicht auf. Ne? Setz dir einen längeren Zeitraum und setz halt immer wieder an. Verlier nicht die Geduld mit dir selbst.
Und mach dir klar, dass das Ewigkeiten dauern wird, bis das zu einer Gewohnheit wird, wo du wirklich sagen kannst, da sind wir jetzt in diesem Tugendenbereich, wo ich auch sage, das hat einen Automatismus bekommen.
Ja.
Und da ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz schöner Punkt, wo wir uns oft vertun, wenn wir uns jetzt nochmal dieses Koordinatensystem vorstellen, ne? Also auf der X-Achse ist wieder die Zeit, die vergeht und auf der Y-Achse nach oben hin ist quasi unser Fortschritt abgezeichnet. Und wir haben uns ja eben darauf geeinigt, das geht mal hoch, mal runter, mal zurück, mal mehr hoch, mal mehr runter. Wenn du dann jetzt normalerweise irgendeiner Tätigkeit nachgehst, ist es ja total gut, wenn du so richtig fokussiert bist, ne? Also wenn du so richtig rangezoomt bist an deinen Moment, an dein Tun. Aber wenn du dann taumelst, finde ich mindestens genauso wichtig, dass du dann mal wieder rauszoomst und dieses Koordinatensystem im großen Ganzen anguckst und vielleicht fragst, ist es jetzt gerade, dass es hier ein Stückchen nochmal runtergeht, aber insgesamt geht die Linie, wenn auch zackig, irgendwie weiter nach oben und vorwärts, ne? Dann ist dieser Einzelmoment vielleicht gar nicht so schlimm. Und das, glaube ich, übersehen wir oft, weil wir eben schnell Veränderungen möchten, weil wir sie sofort möchten und dann uns eigentlich total ärgern, wenn wir eben nach 30 Tagen sagen, boah, jetzt okay, ich wollte eigentlich weniger Süßes essen, aber jetzt habe ich hier bei der Schokotorte zugelangt, jetzt läuft's gerade nicht und dann lässt man den Rest außer Acht, den man eigentlich schon geschafft hatte.
Ja, dass man dann so voll aus der Kurve fliegt, muss ja gar nicht sein.
Kultiviere Geduld gefällt mir als Tugend auch deswegen so gut. Wir haben ja mal hier, glaube ich, haben wir mal eine Geduldsfolge gemacht. Auf jeden Fall kam Geduld schon oft vor. Ist eigentlich auch für uns ein roter Faden in 2020 gewesen. Fasst das schön zusammen. Ich finde noch ganz schön, wenn man sagt, man hat so ein Fang-an-Mindset.
Ja.
Also wenn man das für sich ansetzt, ne? Also dieses Anfangen kommt vor Können. Man hat ja immer diese hohen Erwartungen, man will dann perfekt sein. Und wenn du dann sagst, ey, das sehe ich anders und versuche einfach mal, das haben wir hier doch auch schon mal gesagt, ey, fang einfach an. Du wirst kein Buch schreiben, wenn du das nur im Hinterkopf hast. Du musst die erste Seite tippen und dann auch die zweite.
Ja, hat mir als Kind schon gut gefallen, dieses chinesische Sprichwort. Selbst die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
Ja.
Und das stimmt einfach.
Das ist das. Und da gab es auch eine hochinteressante Studie zu, wo an über 1000 Menschen gecheckt wurde, was die sich so für Vorsätze machen. Das ist auch ein Klassiker eigentlich im Bereich von Vorsätzen, Motivation. Können wir hier für unsere Tugenden auch anwenden. Und zwar, wenn du dir solche Vermeidungsziele setzt, ich esse kein Fastfood mehr, dann läuft das viel schlechter, als wenn du dir solche Approach Goals setzt. Also etwas, worauf du hinarbeiten kannst. Nämlich, ich sage jetzt mal, ich fange an zu kochen. Oder ich versuche mal mindestens zwei Gemüsesorten pro Woche irgendwie zu verarbeiten.
Genau, jetzt, genau. Oder fang mit einer Gemüsesorte pro Woche an. Aber du hast den ersten Schritt gemacht, darum geht's. Ja. Woran merkst du denn, dass du wieder auf Fast Food bist? Gibt's da einen Moment, dass du sagst, wenn ich eine Pommes mit oder Currywurst mit einer Pommes esse, weiß ich, ich bin jetzt wieder auf Fast Food, da muss ich was tun?
Ich merke das und zwar, dass sich das dann so krass wieder verselbstständigt. Ich hatte mir dann auch ich hatte das extrem runtergefahren in den letzten Wochen vor allem, weil ich eben gerade als das mit dem Buch so richtig abging und ich da wirklich Tag und Nacht gekloppt habe, eben nicht so sehr auf Ernährung geachtet habe, was das Dümmste ist, was du machen kannst.
Ja.
Und dann hatte ich das jetzt wieder sehr gut im Griff, aber dann saßen wir da und es hieß Komm La Torre. Und La Torre ist hier diese Pizzeria, wo quasi du von oben auch bei geschlossenem Karton schon siehst, was die Pizza für einen Belag hat, weil das Fett so viel da drin ist, dass das quasi durch die Pappe durchsichtig macht. Und ich habe dann den Rand dieser Pizza, die übrigens überragend schmeckt, möchte ich auch dazu sagen, noch in die Aioli von den Pizzabrötchen von Fabian getunkt. Und da habe ich gemerkt, oh, das ist jetzt übertrieben.
Ja. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Oh, ich darf das gar nicht hören. Okay. Ich bin da gerade so schön runter von dieser Sucht.
Ja, aber es ist ja echt so, ne? Da ist dann wieder dieser Geschmack, den du eigentlich abgewöhnt hast und plötzlich kann er wieder kommen. Bringt mich, darf ich noch einen zweiten Punkt dazu bringen, weil der so schön passt, bringt mich nämlich zur vierten Tugend.
Ja.
Und zwar für 2021 sollten wir uns alle mal vornehmen, unsere Trigger zu ergründen.
Das ist ja schlau.
Oder?
Genau. Wo ergründe kommt das überhaupt her? Was
Trigger?
Was sind die Impulse, die mich überhaupt daran denken lassen? Ja.
Ja, und ich finde, das kann man auch so vieles anwenden, was wir hier dieses Jahr auch behandelt haben. Toxische Beziehungen, irgendwelche Leute, die wütend werden, ausrasten, Themen, wo du plötzlich merkst, ich bin nicht mehr on track oder eigentlich ganz, ganz vieles. Wir haben ja immer wieder von Triggern hier gesprochen und ich finde, ein ganz hilfreicher Ansatz ist, wenn du dir solche sogenannten Wenn-Dann, If-Then-Pläne machst.
Ja.
Ja, du erinnerst dich vielleicht noch an die Arschtaschensätze, die ich hier mal erzählt habe zum Thema Umgang mit schwierigen Leuten. Ich habe immer sowas im Petto, wo ich ganz automatisch wie bei so einem Wiederbeleben weiß, was zu tun ist. Und das brauchst du. Also, dass du dich zum Beispiel fragst, wenn Situation Y eintritt, sprich mein Bruder kommt nach Hause und sagt, boah Leute, habt ihr nicht Bock auf Pizza, bin total platt, hab keinen Bock zu kochen. Dann, wenn ich das nicht möchte, brauche ich Reaktion X. Also dann brauche ich eine automatische Gegenreaktion.
Genau, dass du nicht erst in dem Moment was für dich entwickeln musst, sondern dass dein Plan B schon steht.
Ja, mach's deinem faulen, lahmen Hirn leicht. Das soll jetzt nicht anfangen müssen zu denken, sondern du sollst ihm sagen können, ey, Moment mal, in meinem Hirn läuft jetzt das Muster ab. Immer wenn hier Pizza vorgeschlagen wird, sage ich, ah nee Leute, ich hab dann auch, okay scheiße, Pizza ist wirklich ein schwieriges Beispiel, aber sagen wir mal, du hast jemanden, von dem du weißt, der provoziert mich immer auf diese und jene Weise. Dass ich dann sage, ich habe meinen Arschtaschensatz dagegen oder ich gehe weg oder was auch immer ich mir als Gegenmaßnahme überlege, aber es muss für mein Hirn total einfach werden.
Genau, das heißt, für mich passt das tatsächlich auch aufs Essen, weil diese Momente kommen ja, wo einer sagt, komm, scheiß drauf, ich gebe eine Runde Pizza aus. Dann musst du diesen Arschtaschensatz ja schon haben und in anderen Situationen eben auch. Wenn der Laufpapst Dr. Strunz hat mal den ganz einfachen Tipp gegeben, egal was man von dem sonst noch hält, aber der Tipp war gut, stell dir deine Joggingschuhe vors Bett, dass wenn du morgens aufstehst, du sofort da reinstlüpfen kannst und losrennen. Da machst du es dir ja auch leichter und auch deinem Gehirn leichter.
Komplett. Ja. Also ich glaube, wenn dann Pläne, ne, dass man da wirklich wie so eine Bauanleitung was im Hinterkopf hat, was immer greift, das hilft so auch ungeliebte Gewohnheiten abzulegen. Und das hilft, Tugenden aufzubauen, weil wir haben ja am Anfang gesagt, es muss eigentlich zu einer Gewohnheit werden, die in Blut und Fleisch übergeht. Und das ist einfach ja auch etwas, was in Therapien ganz wichtig ist, ne? Gerade mit Menschen, die Suchterkrankungen haben, dass du wirklich versuchst, denen beizubringen, genau. Ey, wenn du wieder an der Kneipe vorbeikommst oder wenn dich wieder der Kumpel anruft, mit dem du da jeden Tag die Kiste Bier geleert hast, dann mache Folgendes. Dann habe Alternativen für dich parat und gib deinem Hirn überhaupt nicht erst die Mühe, dass das jetzt nachdenken muss, was du noch tun könntest, sondern du
das
weißt
sofort.
Das
gefällt mir so richtig gut, ja.
Ja. Und weißt du, was ich auch denke? Oft genug, ganz oft ist es doch so, dass wir diese Trigger eigentlich relativ leicht identifizieren können. Da kann man sich vielleicht wirklich mal wieder hinschreiben und hinsetzen und aufschreiben, ne, was man so sagt, ey, das weiß ich, triggert mich so und so. Und dass man sich das wirklich mal explizit bewusst macht, um diesem Unbewussten, diesem Gewohnten etwas entgegenzusetzen.
Total. Total. Du hast ja, guck mal, ich hab's doch jetzt viel leichter, Nein zu sagen, wenn ich von mir selbst sage, ich weiß auch nicht, wie lange das so sein wird, aber wir haben ja auch über kleine Schritte gesprochen. Wenn ich Veganer bin, dann ist ja klar, welche Sachen ich nicht mehr esse. Wenn ich sage, ich bin Flexitarier, ich guck mal, was kommt, ich bin überwiegend Veganer, dann bin ich doch schon kurz vorm Scheitern.
Jo.
Dann bin ich doch sofort dabei, wenn einer sagt, so hier, Pizza mit allem, auf meine Kosten. Jo. Für mich einmal mit Doppeltkäse.
Ja. Und Aioli für den Rand.
Und Aioli. Oh Gott, oh Gott.
Nächste Tugend.
Ja, tja, und da haben wir einen Tipp von Søren Kierkegaard. Und der sagt, such dir die Momente aus, wo du alles machen kannst, aber sei da nicht busy. Also die du dir wirklich frei hältst. Nicht wirklich definierte Momente, wo du vorher schon weißt, morgen Nachmittag zum Beispiel von 4 bis 6 bin ich einfach nicht busy. Ich bin nicht produktiv. Ich widme mich meinem Leben oder meinen Lieben. Und das ist doch ein schöner Ansatz. Das klingt doch schon gut.
Sei nicht busy. Ich muss gestehen, das wird für mich eine der Riesen-Challenges, mit denen ich mich überhaupt umtreibe.
Hab sofort an dich gedacht.
Ja.
Mach das doch mal. Nimm dir das doch mal für morgen vor.
Ich habe so oft Samstagnachmittage, wo ich dann merke, ey, jetzt bist du eigentlich fertig mit der Arbeit und jetzt kannst du irgendwie was anderes machen und dann fällt mir auf, ich weiß gar nicht was. Also, keine Ahnung, ich brauche nichts, ich bin nicht so der Shopper, ich mag das auch nicht. Ich habe mich wirklich schon dabei erwischt, dass ich in Münster so durch die Stadt geschlendert bin, als jetzt wegen Corona noch alles fein war, so im Sommer. Ja. Und dachte, ey, ich will gar nichts kaufen, ich will in keinen Laden gehen, aber ich habe jetzt auch kein Hobby, weil ich es am Samstagnachmittag machen könnte.
Ja.
Da lachen wir jetzt drüber, aber eigentlich ist es extrem traurig.
Und was hast du dann gemacht?
Festgestellt, ich brauche ein Hobby oder ich brauche irgendwas. Genau das, dieses, was gefällt mir eigentlich sehr gut, dass du sagst, ist, ich brauche mal Momente, wo du alles sein darfst, aber nicht busy.
Ja.
Weil das ist und wieder
dich dieses einfach Definieren mal irgendwo auf eine Bank setzen und die Leute beobachten. Ja, ich muss mal öfter nach Münster kommen.
Nein, aber das ist echt gut. Also wenn du es schaffst, für dich mal zu definieren, ey, wann kann ich mir für 2021 eigentlich mal Momente vornehmen, wo ich wirklich sage, ich bin jetzt eben nicht beschäftigt. Und ich finde dieses Beschäftigtsein, gerade so in dem Business-Kontext, in dem ich immer mal wieder sein muss oder auch sein darf, manchmal mache ich es ja auch gerne, da hat das auch so was Schickes. Ja, ich antworte jetzt noch nicht, ne? Ich warte noch mit der Mail, ich gehe nicht sofort ans Telefon, wenn einer anruft, weil geh mal dran und sag, ach, ich sitze hier gar, ich habe nichts zu tun. Was willst du denn? Da kommst du dir ja blöd vor. Obwohl es eigentlich eine sehr starke
Aussage ist. Jetzt, wo du sagst, klingt es auch wirklich gut, oder?
Ja. Ich werde das mal ausprobieren. Wenn mal einer anruft, von dem ich weiß, das ist ein wichtiger Businesspartner oder irgendwas Sonstiges, sage ich, du, ich langweile mich hier schon seit 2 Stunden, ich habe nichts zu tun, gutes Anruf.
Immer, dann ist der andere aber wach, das schwöre ich dir.
bin gespannt, ob ich mich das traue.
Ja. Du, ich möchte nicht stören. Nö, du störst nicht, ich habe nichts zu tun.
Genau.
Ich möchte auch nichts zu tun. Ja, könntest du noch das und das machen? Nein. Ich gehe doch nicht ans Telefon, wenn ich was machen soll. Nein, erzähl mal, wie geht's dir denn so? Oh Gott, wie oft ich Töne da schon mit zur Weißglut getrieben habe. Wenn es so richtig Töne brauchte, eine direkte Antwort, eine Sekundensache. Wo ich gesagt habe, Töne, lass doch erstmal über alte Zeiten quatschen. Lass mich in Ruhe mit deinen Witzen, du Idiot. Antworte jetzt.
Oh Gott, ich habe das Gefühl, wenn ich Töne anrufe, unser Manager, dürfen wir nochmal dazu sagen, der wirklich viel, viel um die Ohren hat, würde ich
das dürfen und auch viel sagen. Für uns macht. Ja.
Und viel für uns macht, dass ich immer das andersrum denke, dass ich denke, Töne hat noch viel weniger Zeit als ich muss das hier schnell machen.
Ja.
Da ist wieder der weise Tanker, der weise Leuchtturm, Atze Schröder. Der weiß,
nee, ach
geht.
Du, ich also ich, die Hälfte meiner Karriere habe ich Töne zu verdanken und dass er so ist, wie er ist. Und das, deshalb konnte ich ja nur so sein. Deshalb konnte ich ja nur so lässig sein. Sonst hätte ich
das ja nicht machen müssen. Ach so, weil du ihn, verstehe ich. Ja, okay.
Ja.
Also meinst du, ich könnte entspannter sein, weil Töne macht das schon?
Ja, genau.
Fuck.
Oder seine Mitarbeiter natürlich, die Team. Ja wirklich alle hervorragende Arbeit leisten. Aber man muss natürlich auch Nerven behalten. Ich nehme tatsächlich in Kauf, dass Dinge auch schief gehen. Ja. Und das kann dir auch jeder von den Mitarbeitern bestätigen, dass ich dann eher tröstend sage, ja, ist doch nicht schlimm, dann machen wir das und das.
Ja, okay. Ja, guck an.
Ja, Mut zum Scheitern. Das gehört, habe ich jetzt gar nicht in die Liste gepackt oder irgendwo gefunden, aber kommt mir jetzt so in den Sinn. Akzeptier doch auch ab und zu mal das Scheitern. Auch das gehört zum Leben, zu scheitern.
Wir hatten da in der Folge, glaube ich, gesagt, dass ganz wichtig ist, dass wir zwischendurch auch regelrecht scheitern müssen, weil sonst eigentlich doch die ganze Zeit die Frage im Kopf sein muss, traue ich mich eigentlich genug?
Genau.
Und gar nicht
bist so, vielleicht
Scheitern
nicht weit ist genug,
was Tolles.
Sondern schöner ist, Scheitern haben wir es genannt.
Ja,
ne?
Irgendwie so. Scheitern fühlt sich doof an, aber wenn du es nicht erlebst oder wenn du alles tust, um es zu vermeiden, dann wirst du nicht das Potenzial leben, was eigentlich da wäre. Und ich meine es gar nicht selbstoptimierend, sondern ich meine es wirklich, traust du dich das oder bremst du dich an ganz vielen Stellen dann weg?
Ja, selbst für die Selbstoptimierer geeignet, guck dir die ganzen sehr erfolgreichen Menschen an, die haben einfach Scheitern mit eingepreist für sich und akzeptieren und umarmen das Scheitern auch.
Ja, das gefällt mir gut. Gekauft, Scheitern auch noch. Dann mache ich auch noch einen schnellen und zwar höre auf dein Leid.
Ja.
Also wir haben ja, glaube ich, so oft...
Noch nicht richtig verstanden, erzähl mal.
Wir haben ja hier so oft, glaube ich, schon so diesen zusätzlichen Blick auch auf die negativen Emotionen, wie zum Beispiel Scham gelegt, ne? Und gefragt, ey, ist Scham denn wirklich eigentlich immer schlecht für uns? Und ich denke, wenn du dieses, was sich schlecht anfühlt, und das hätte ich jetzt mal unter Leid zusammengefasst, zulässt und darauf hörst und dir immer in Erinnerung rufst, das ist hier hoffentlich mittlerweile klar geworden, auch in diesem Jahr nochmal besonders, dass eben die negativen Emotionen einen Wert haben, dass sie eine Funktion haben, dass sie uns helfen möchten, dann finde ich, ist vielleicht wirklich das Thema Scham ein ganz gutes Beispiel, weil es zum Beispiel Untersuchungen gibt, klar, Scham kann toxisch werden, Scham kann uns kaputt machen, Scham kann uns in die Isolation treiben, aber es hat eben auch wieder eine gute Seite. Ne? Und da gab es Untersuchungen, die zeigen, hey, Scham war der stärkste Prädiktor, also hatte die stärkste Vorhersagekraft für positive Selbstveränderung im Vergleich zu Schuld oder Bereuen. Also solchen Gefühlen eher, ne? Dass du wirklich sagen kannst, ey, wenn da ein Schamgefühl entsteht, hast du ja das Gefühl, ich muss was wieder gerade biegen, ich muss was korrigieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass das zu moralischem Verhalten führt. Und ich finde, wenn du so einen leidvollen Moment hast, weil du dich schämst, weil du dich schlecht fühlst, weil du durch ein Tief gehst, weil du melancholisch bist, haben wir das hier netterweise genannt, obwohl es vielleicht manchmal wirklich schon eine depressive Verstimmung ist. Ich meine jetzt nicht die wirkliche Krankheit, sondern so ein Tief, dass du sagst, ey, ich höre da drauf und ich versuche, diesem schlechten Moment mir etwas mitgeben zu lassen. Und ich finde, das kann auch zu einer Gewohnheit werden. Das habe ich zum Beispiel bei mir gemerkt. Wenn ich dann am Samstag durch die Stadt laufe und mich schlecht fühle, weil ich denke, ey, was machst du hier eigentlich und du hast kein Hobby, dann nehme ich das als etwas, wo ich merke, es fühlt sich gerade nicht gut an, aber das nehme ich als Impuls mit und weiß dann, ich muss anfangen, daran was zu tun und sag nicht, dass ich fühle mich schlecht und verurteile dieses Schlechtfühlen. Da hat sich bei mir wirklich was getan, vor allem auch in diesem Jahr, weil wir so viele negative Gefühle mal anders beleuchtet haben.
Ja, ich wollte es gerade sagen, bevor du es jetzt ausgesprochen hast, dass sich da bei mir in diesem Jahr auch eine Menge verändert hat. Und allein das Wort Impulse und Impuls hat nochmal so eine positivere Bedeutung für mich bekommen. Und vieles, was uns passiert, sollten wir einfach als Impuls auch begreifen. Vielleicht so ein kleiner Stupser in die richtige Richtung. Oder auch sei es nur zum Nachdenken. Alles, was uns passiert, hat einen Sinn.
Und das ist ja nach wie vor das Schönste.
Ja.
Vielleicht mal Richtung Schlusswort zu 2020 kommend, aus meiner Sicht an Gefühlen, dass das, was wir fühlen, Realität ist. Ne? Da kann uns keiner mit Fakten kommen, da kann uns keiner reinreden. Das, was du fühlst, ist deine Realität. Und trotzdem hast du, wie bei jeder Realität, in der wir so leben und die wir uns aufbauen, eine gewisse Macht darüber. Und wenn du dann sagst, hey, diese negativen Gefühle sind da, die fühlen sich schlecht an, aber ich nehme die so hin, ich bewerte sie nicht, ich lasse sie auch wieder vorbeiziehen, aber ich lasse sie mir etwas sagen, dann wirst du doch in dieser Realität den Blick schärfer stellen. Und das finde ich einfach, das ist das, was mich wirklich an Gefühlen so unglaublich fasziniert. Dass das ist, was in deinem Kopf, in diesem Schädel, in dem eigentlich alles dunkel ist, Licht anmacht.
Ja, und wenn du genau hinhörst und auf deine Gefühle hörst, dann merkst du sehr schnell, die belügen dich auch nicht.
Können sie ja gar nicht, genau.
Ach, was ein schönes Schlusswort in diesem Jahr, wo wir die Gefühle betreut haben.
Ein Jahr, ey. Mir hat's einfach so an ganz vielen Stellen krass viel gegeben. Vor allem auch, wenn ich mir so die Rückschriften jeweils anguckte. Also da waren die ganz, ganz vielen Positiven. Vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns immer wieder schreibt, dass euch das gefällt. Ich habe mich über jede positive Kritik gefreut, die ihr geschrieben habt unter die Podcast-Apps, wo das jeweils geht, und über die Nachrichten und die Mails auch. Aber eben auch immer wieder dieses, wenn wir dann was falsch gemacht hatten und das korrigiert wurde, ne? Wir erinnern uns an die AU, wo wir die Diagnose drauf gemacht haben. Es gab noch andere Momente, wo ich so gemerkt habe, ey, das ist echt eine kleine Family hier geworden und eine Community, wo du halt irgendwie so merkst, da wird mitgedacht und da löst du einen anderen was aus. Und das gibt mir persönlich eigentlich mit am meisten hier in der ganzen Chance.
Ja. Aber das ist doch das Schönste, was du sagen kannst, dass es dir was gibt. Ja, und so geht's mir ja auch. Umso besser.
Ja.
Ja, was machen wir nächste Woche?
Ich weiß gar nicht. Müssen wir das festlegen? Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, Jahreswechsel. Ihr merkt, Leute, wir ziehen hier knallhart durch, okay, weil wir, glaube ich, auch nicht anders können. Wir wollen weitermachen. Und deswegen wird es direkt 2021 mit uns weitergehen, noch im Kater der Sektkorken, die wir alle in kleinsten Runden geknallt haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir müssen es gar nicht sagen, oder ist es nicht ein schöner Cliffhanger?
Müssen wir nicht, aber ich möchte ein Thema für die nahe Zukunft mal anregen.
Ja, bitte.
Für die nächsten 4 Folgen. Da bin ich heute Nachmittag drüber gestolpert und habe es mir jetzt nochmal notiert, als wir eben über deinen Vater gesprochen haben. Sollen wir nicht mal das Thema Väter machen?
Oh, jo. Jo. Hat auch jemand vorgeschlagen. Ist schon was her, was hatte mir mal jemand geschrieben? Er würde sich wünschen, Väter, Vater sein, Umgang mit Vätern, Söhne. Ja, das ist gut. Ja, kommt auf die Liste zu einer ganzen Reihe weiterer Gefühle, die ihr uns vorgeschlagen habt oder Gefühlswelten. Und ich würde auch die Bitte rausgeben, jetzt hat man noch gerade ein bisschen Zeit. Tut uns den Gefallen, schickt uns weiter Nachrichten, mailt uns über post@leonwinscheid.de oder schreibt uns bei Instagram. Sollte das irgendwer noch nicht getan haben, hier nochmal der Hinweis, ihr helft der ganzen Sache hier im Grunde insofern weiter, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt, als dass Atze und ich wissen, dass das ankommt, dass euch das interessiert, dass das viele Leute interessiert und vielleicht auch vielen Leuten was auslöst. Und wenn ihr sogar noch Zeit hättet, eine kleine Bewertung zu schreiben, würden wir uns riesig freuen über konstruktive Kritik oder einfach auch nur über positive Zustimmung. Die nehmen wir, glaube ich, gerne mit. Nach 2021.
Sehr, sehr gut. Also Leon, was machst du denn Silvester?
Weiß ich nicht, ich glaube, es geht ja nichts. Wir sitzen bei uns in der WG.
Wir feiern so mit 100 Leuten.
Nein.
Ist das okay?
Natürlich nicht. Wir sitzen WG, wo wir ja dankenswerterweise sowieso schon als Haushalt ein paar mehr sind. Und ich werde nachher mal vorschlagen, Pizza von La Torre zu holen. Für mich Ananas mit Mais und für den Rand an diesem Tag dann 2 Döschen Aioli. Gehe ich da alles rein und nehme mir vor, das nächste Jahr zu lassen.
Sag mal, isst du schon mal so ein israelisches Shashuka?
Ja.
Das wäre ja vielleicht dann besser. Die anderen essen Pizza, so ein Shashuka ist schnell gemacht.
Ach so.
Es schmeckt mir so dermaßen saugut.
Moment, das ist aber mit Ei, oder nicht?
Kann man auch ohne Ei machen.
Och.
Ja, aber
krass.
Das Shashuka selber schmeckt ja schon so gut, da passt alles mögliche andere auch mit rein.
Im Leben hätte ich nicht erwartet, irgendwann mal mit Atze zu diskutieren, Atze Schröder zu diskutieren, dass man doch jetzt vielleicht sogar vegan im Shashuka das Ei ersetzen könnte. Ich danke dir für die vielen Impulse 2020. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Schlussstrich hinter, das war ja auch vieles nicht so gut. Aber mir hat ganz viel Spaß gemacht, ganz viel hier mit dir und ich freue mich auf 2021.
Ja, ich freue mich auch. Hab viel Spaß, guten Rutsch mit eurer WG und schwerste Gespräche.
Komm gut rüber. Macht's gut. Macht's gut, mein Lieber. Ciao, ciao.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.